Radio 1. Best of sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallo liebe Freunde da draußen, mein Name ist Olli Schulz. Hier ist sanft und sorgfältig, die große Unterhaltungsradiosendung, die Sie so lieben. Tja, heute gibt es leider nur ein Best-of. Was heißt leider? Best-of ist das Beste. Das ist das Beste von allem, was wir je gemacht haben. Was Besseres gibt's eigentlich gar nicht. Best-of. Best-of bedeutet gute Laune, weil gute Laune ist die beste Laune. Und heute zeigen wir Ihnen mal, was wir so im letzten Jahr alles gemacht haben. Die Höhepunkte aus fast 30 Jahren, also gefühlten 30 Jahren von Jan Böhmermann und mir. Liebe Grüße von Jan Böhmermann, der kann heute nicht bei uns sein. Also machen Sie sich einen entspannten Tag, einen entspannten Nachmittag, Hose runter, Schuhe aus, T-Shirt aus, einölen und dann geht's ab mit dem Best-of.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hier ist Saft und Sorgfältig, wir waren uns immer treu. Saft und Sorgfältig, die Radioshow.
Hey Leute da draußen, hier sind wir wieder, die ehrliche Radioshow für die Leute, die noch selber denken, die noch ihren eigenen Weg gehen, die sich treu geblieben sind.
Ich bin trotzdem, Vorsicht, Lügenpresse, Lügenpresse. Sind es nicht gerade die Leute, die behaupten, sie können selber denken, die sie am Ende anlügen? Hier ist sanft und sorgfältig am Sonntag, ja. Am 24. Januar. Oh Gott, in 11 Monaten ist Weihnachten, Olli.
In 11 Monaten ist Weihnachten und es ist immer noch Winter. Und wenn wir Pech haben... Ich habe noch gar nichts gekauft bis jetzt. Ich habe aber auch letztes Jahr nichts geschenkt. Ich finde ja, ich bin ein großes Geschenk. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Wer mich als Freund hat, der braucht keine Geschenke.
Du, Olli, ich muss mal ganz kurz mich entschuldigen. Die Verbindungsqualität zu mir ist heute noch schlechter als sonst. Normalerweise sind wir wir sind immer an zwei verschiedenen Orten. Ich bin in Köln, du bist in Berlin. Ja. Heute bin ich aber noch ein bisschen weiter westlich. Ich befinde mich zurzeit am Place Jourdain. Im EU-Viertel von Brüssel. Ich gucke gerade hier auf die berühmteste Pommesbude der Stadt und bin gerade jetzt im Moment in Brüssel und die Sonne geht gerade unter.
Ja, und du hörst dich gerade so an, als wenn du gerade drehst für Jan in the Box oder so, als wenn du so in der Kiste bist oder irgendwas. Du hörst dich so. Ein bisschen nasal. Was machst du in Brüssel? Was geht da ab?
Ich habe hier gerade zwei Prostituierte in der Nase. Und ich habe das ganze technische Equipment mitgenommen, mein ganzes teures Mikrofon. Ja. Habe dann aber festgestellt, dass auf meinem neuen Betriebssystem der Treiber nicht mehr funktioniert. Aha. Und jetzt muss ich mit dem iPhone-Kopfhörer die Sendung machen. So weit ist es schon gekommen. Bezahlt von den Rundfunkgebühren, meine Damen und Herren.
Weißt du, was ich mich eigentlich frage? Es gibt doch wahrscheinlich inzwischen schon Apps. Es muss Kopfhörer geben, dass wir beide einfach so rumrennen mit dem Kopfhörer, Google-Brille auf, durch die Stadt laufen und diese Sendung moderieren, ohne dass wir uns noch in irgendeinem Platz finden müssen. Warum gibt es das für uns nicht? Warum? Ich sitze hier immer noch in der Produktionsfirma von, wo es ja aussieht so ein bisschen wie im Jugendkeller vom Kumpel, den die Eltern ihm gegeben hat, weil der Metal hört und die Eltern auch nervt und der dann immer mit seinen Freunden in den Keller geht. Und ich glaube, wir sollten mal langsam dafür sorgen, dass wir so ein bisschen professioneller auch werden, auch für das ganze Lebensgefühl. Dass ich irgendwie morgens in so weißen Slippern direkt in Wagen steige, Rolf Eden-Style, komm hier an, Bademantel wird mir von Luise oder von Susanne Wünsch abgenommen, dann massiert mir einer den Rücken 2 Stunden, wir moderieren die Sendung und dass man das alles irgendwie nutzt, mal einen neuen Lifestyle.
Ja, oder beim Spinning oder beim Pilates einfach mit so einem Kopfhörer und so einer Brille, dass wir uns sehen und hören gleichzeitig und dabei dann die Sendung machen. Das ist doch eine geile Idee. Eine sehr, sehr gute Idee, wir arbeiten da dran, aber noch ist das technisch nicht machbar.
Noch ist das alles technisch nicht machbar, aber es wäre ganz schön, weil heute haben wir nämlich einen Gast hier und der guckt mich nämlich auch gerade mit ratlosen Augen an.
Oh, mit großen Augen.
Guck mit mal, großen Kulleraugen. Sie war mal eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ich habe sie immer sehr gemocht. Ich habe ihre Karriere gefördert über viele Jahre hinweg. Dann lernte sie einen guten Arbeitskollegen von mir kennen, mit dem sie jetzt immer abends SMS schreibt und irgendwie auch weniger Zeit für mich hat. Es geht gleich ein bisschen enttäuschend los für mich, obwohl ich sage deinen Namen mit Trauer einer Stimme. Herzlich willkommen. Komm, dass du heute hier bist. Nora Tschirner.
Danke.
Hallo Nora.
Danke, I guess.
Ja.
Hallo Jan, ne?
Ja, ihr habt beide Strickjacken an, habt ihr gerade im Vorgespräch verraten.
Wir haben beide Strickjacken, aber wir können es nicht ganz genau sagen, weil ich sitze hier gerade live in Addis Abeba und deswegen ist eine super gute Qualität. Also ich kann nur sagen, hier ist richtig was los. Aber ich bin zeitversetzt.
Also ich bin, du warst gestern schon in der Sendung.
Ich bin gestern, okay. Also ist jetzt ein bisschen, aber macht einfach Olli weiter.
Olli und ich sind live und du bist aufgezeichnet, aber auch am ganz anderen Ort. Sehr gut, das macht Sinn.
Dass
du da bist. Genau. Du warst übrigens in unserer Fernsehsendung auch schon, aber in der Fernsehsendung hatten wir so wenig Zeit, das Medium Fernsehen erlaubt es einmal nicht, mal ein bisschen ausführlich zu sprechen.
Aber deswegen konnten wir wenigstens unterm Tisch Hände halten, alle miteinander. Hier ist es schon.
Mit mir hat keiner Hände gehalten.
Oh, Olli.
Ja, aber fünf Leute haben in den Penis gefasst. Das kann eventuell.
Oh nee, Leute, ich gehe.
Ich habe auch mir vorgenommen, ich meine, Nora kennt uns ja ein bisschen, aber die Peniswitze können wir wirklich mal ein bisschen nachlassen, Jan. Weil generell, also ich bin jetzt 42, das geht nicht mehr.
Wer von uns hat denn letzte Woche den Penis in Schinken eingewickelt, aufs Brot gelegt? Sag, wer war das?
Nein, ich habe gesagt, dass man den Schinken vorher 5 Tage um Penis wickeln muss, damit er das richtige Aroma erreicht, die Aromastufe.
Und dann noch 5 Minuten Sendung. Yeah.
Stimmt das, dass du und Jan Böhmermann, dass ihr jetzt auch zusammen eine Hundeshow machen wollt oder ähnliches?
Wir machen schon eine, aber wir machen die auf dem offenen Kanal Bremen. Ja, genau. Unter Ausschluss von Zuschauern und Hunden übrigens.
Das wäre eigentlich gut, wenn ihr jetzt...
Ja, wer nicht.
Das wird auch eine. Ich überlege gerade das Konzept. Jan Böhmermann, Nora Tschirner machen eine Sendung zusammen zu einem Thema, von dem sie beide überhaupt keine Ahnung. Eine Autosendung über Motorautosport.
Oliver Schulz bringt uns gerade richtig groß raus.
Nora und Jan in eine Box und dann werden wir für den Grimme-Preis nominiert. Kleines Abschweif-Ding mal eben ganz kurz. Ich bin heute mit dem Taxi, zum Bahnhof gefahren. Und ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, aber in Köln ist zurzeit Krieg im Taxigewerbe. Also sowieso ja immer tendenziell, aber jetzt besonders, weil MyTaxi, dieser große App, weißt du, wo man dann sieht, die Taxizentrale, aber auch MyTaxi. Und MyTaxi hat gerade von der Stadt Köln die Rechte gekauft, vor dem Hauptbahnhof mit den MyTaxi-Taxis zu halten. Und alle Taxen, die nicht bei MyTaxi angemeldet sind, dürfen nicht mehr in Köln vorm Hauptbahnhof halten und da Fahrgäste abholen.
Echt?
Und das war es standen heute 2 Polizeiautos und haben da die Taxifahrer kontrolliert. Die mussten so eine MyTaxi-Plakette haben, damit die da reinfahren durften. Und alle anderen haben sich megamäßig aufgeregt. Und wer so Taxifahrer so ein kleines bisschen kennt, der weiß,
grundsätzlich ist das relativ
hoch. Also da passiert gerade wahnsinnig viel und offensichtlich hat MyTaxi so viel Kohle, dass sie in der Lage sind, jetzt diesen Parkplatz da zu pachten und von den Taxifahrern die Kohle abzukassieren. Das ist gar nicht so verwerflich, weil das macht bislang die Taxizentrale und MyTaxi ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen billiger. Aber das ist halt absoluter Krieg im Taxigewerbe in Köln gerade. Ist es in Berlin auch so?
Ja, MyTaxi hat hier, ich habe diese App schon ziemlich lange. Bestellst du dir auch manchmal Taxis mit? Also ich habe die manchmal. Habe ich gemacht. Und dann ging das eine Zeit lang ganz schnell und irgendwann sind alle Taxifahrer ausgestiegen wegen irgendwelchen Gebühren. Da haben mir auch die Taxifahrer, alle haben mich auf diese App angesprochen. Irgendwann habe ich die App nicht mehr benutzt, damit ich mit dem Taxifahrer nicht mehr über die App reden musste. Was mich so genervt hat, dass dann immer so, und benutzen Sie auch die MyTaxi-App, wenn Sie jetzt bar zahlen, wenn Sie jetzt mit Karte zahlen, dann ist diese Fahrt umsonst für Sie und die nächsten Fahrten haben wir Ihre Kundendaten und all sowas. Ich fand das alles irgendwie anstrengend. Dann haben sich auch viele Taxifahrer beschwert und jetzt haben die sich wohl wieder geeinigt. Das ist generell gerade viel Probleme, auch mit, wie heißt das, Uber oder wo man privat... Uber.
Aber es ist in Ungarn, in Deutschland ist es ja schon geklärt rechtlich.
Ja, keine Ahnung. Ich habe kein Auto mehr, Jan. Habe ich eigentlich immer einen kleinen Schwank aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe jetzt seit 4 Wochen kein Auto mehr und ich vermisse es nicht wirklich. Ich fahre jetzt diese Wagen, die man so mieten kann mit der Karte, die so überall rumstehen.
Dreifenau, kann man ruhig sagen. Dreifenau gibt es. Es gibt aber auch
Car2Go.
Car2Go, Dreifenau gibt's alles.
Du kannst bei meinem Auto auch mit der Karte mitfahren, Olli.
Mit Karte?
Kannst bei mir mit Karte zahlen.
Die Tschirner-Karte? Wäre ganz cool, wenn du mich immer abholen würdest. Hast du noch
das höre ich oft.
Ja. Obwohl, ich glaube, du bist keine gute Autofahrerin.
Ich bin saugute Autofahrerin.
Nein, du bist völlig fahrig. Ich
das
bin mal
stimmt,
mit dir
aber
gefahren.
Auf eine sehr kontrollierte und sichere Art.
Ich erinnere mich daran, dass ich mal mit dir Auto gefahren bin und nervös war. Du bist nicht so... Du
muss nicht an meiner Fahrweise gehen.
Das liegt aber auch schon ein paar Jahre jetzt her. Das,
eben. Ne? Und da war ich... Also guck mal, da...
Vielleicht warst du doch gerade auf Tablettenentzug oder so, man weiß das ja nicht. In welcher Phase deines Lebens du dich da gerade befunden hast.
Ich habe auf jeden Fall immer Anlass zur Nervosität.
Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause. Danach reden wir über die wirklich wichtigen Themen. Mit welchen Schauspielern du alle schon Affären hattest.
Was I can't wait.
Olli, du kriegst es immer noch hin, so ein bisschen so diesen seriösen Touch in die Sendung reinzuholen. Ja. Weißt
danach
du?
Reden wir, welche Phasen in deinem Leben stark von Drogen bestimmt waren. Wann du,
die kennst du alle, Olli.
Und die großen fünf. Wir haben die großen fünf und ich habe noch 2 andere Sachen auf dem Zettel stehen. Die verrate ich aber gleich erst. Wieder mit irgendeiner Rapband anlegen und so.
Schön, dass du hier bist, Nora Tschirner. Jetzt darfst du dir noch einen Song aussuchen.
Wirklich? Bin ich wieder dran?
Nee, eigentlich wäre ich mal dran, ne?
Schön, du hast dir nichts gewünscht.
Hier ist Olli Schulz und Phase.
Nein, nix. Hier ist ein alter Song von mir. Nee, wir hören die höchste Eisenbahn mit. Was machst du dann? Bis gleich. Hallo, hier ist der sprachausgebildete Olli Schulz. Sie kennen mich als Radiomoderator von Sanft und Sorgfältig. Und Sie haben heute das große Vergnügen, ein Best-of zu hören. Best-of, das bedeutet das Beste aus 30 gefühlten Jahren Sanft und Sorgfältig. Deshalb bin ich alleine vom Mikro und moderiere jetzt das Best-of von Sanft und Sorgfältig an. Hier, jetzt für Sie, der zweite Teil. Genießen Sie es. Ölen Sie nochmal nach, egal an welcher Stelle. Augen zu, Sonnenbrille auf, Haarwachs an die Füße und los geht's.
zweiter Teil.
Herzlich willkommen bei der Sendung von Jan und Olli am späten Nachmittag. Und unterstützt wird diese Sendung freundlichst von Full Fick Juicy.
Hallo, hier ist Olli Schulz, da ist Jan.
Hello, 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 hello.
Nora Tschirner, die Zeit rast, wenn du da bist. Du bist eine zeitlose Frau. Du bist so eine kleine Porzellanfrau aus der Vergangenheit, die in diese Welt.
Zeitmaschine.
Du bist eine lebende kleine Zeitmaschine. Du könntest auch jetzt in so einem tschechischen Film in den 70er Jahren also stehen. Irgendwas, da ist alles drin in deinem
das
Gesicht.
Das Ding ist, was du nicht weißt, ist, das tue ich gerade. Ich bin nämlich gar nicht in Addis Abeba, sondern ich bin in den 60er Jahren in einem tschechischen Film und schalte mich in die Zukunft.
Es ist viel durch die Medien gegangen, dass du ein kleines Schlemmermaul bist, dass du gerne Süßigkeiten isst. Dafür bist du bekannt. Weißt du, ich finde das so schön.
Was ist durch die Medien gegangen? Was ist denn das für eine Meldung? Nora Tschirner,
doch. Ich bin
ein kleines Leckermäulchen.
Lass mich doch mal weiterreden. Weißt du, andere Frauen, so Sophie Tomalla oder so, alle vier Wochen neuen Typen und so. Und bei Nora Tschirner, da geht es einfach um.
Einfach immer so ein Riesenberg von Schokolade und mampft.
Genau. Und deswegen haben wir eine tolle Sache. Letzte Woche hatte ich die großen 5 Brotausstriche mit Jan. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Zeit, weil wir so viel gequatscht haben, dass wir jetzt einfach die großen 3 daraus machen. Hier sind die großen 3 Nachttischvarianten, die wir am liebsten essen, präsentiert von Böhmi Böhmermann, Nori Tschirner und Olli Schulz.
Die großen
3.
Definiert von Böhmermann und Schulz.
Und Tschirner.
So, die großen 5. Ich fange mal an. Einer meiner Lieblingsnachtische, die ich immer gerne esse, ich habe mir sogar im Bauhaus extra einen ganz kleinen Bonsenbrenner gekauft, ist die klassische Crème Brûlée. Oh. Und zwar muss wirklich auf Crème Brûlée, es muss warm sein und oben muss dieser Zuckerzimt, also diese Beschichtung, das muss wie so beim Eis sein, wenn das Eis gefroren ist vom See und du da reintrittst, das so knackt, weißt du? Und dann fast ertrinkst, weil du weißt, das Eis war noch nicht zugefroren genug.
Genau.
Aber diese Konsistenz muss Crème Brûlée haben.
Ja.
Und das musst du vorher zu Hause mit dem Bonsenbrenner.
Du hast richtig schon ein bisschen so... Ne? Schmatzt du schon?
Ja, okay. Auf meinem Platz 3 bei mir Crème Brûlée. Jetzt kommst du.
Nee, also jetzt kommt Jan.
Bei mir ist es Viennetta-Eis, und zwar das Gute von Langnese. Und auch nicht dieses kleine, sondern diese ganz, ganz lange, extra lange.
Welcome back to the 80s.
Ja, welcome back. Es ist ein Eis aus den 80ern. Es ist, glaube ich, gar kein Geschmack, sondern nur Sahne mit Schokolade. Und ich esse es ganz auf. Und zwar das Große. Esse ich alleine ganz auf. Auch teilweise ist das bei mir Hauptgang, Vorspeise und Nachtisch in einem.
Also bei mir ist es dieser Pudding, der schon in der Tüte halb Schoko und halb Dingens ist. Ich kann einfach den Namen nicht sagen, weil ich Ossi bin. Ich kann es nicht über mich bringen. Nur
was
Aldi
denn?
Kann ich immer sagen. Das gibt so einen Pudding, da ist schon Vanille und Schoko drin. Der ist so zur Hälfte und dann ist es.
Paula, die Fleckenkuh? Nee.
Da ist Vanille.
Na, jetzt halt mal aufs Regal. So Pudding. Pudding.
Ach so.
So. Obwohl ich auch ehrlich sagen muss, dass ich, bei mir sind sowieso, ich komme ganz knapp weg, weil alle meine Lieblingsnachtische kann man im Osten auch als Hauptspeise essen, wie Milchreis, Grießbrei.
Jetzt verrat das doch nicht alles.
Puddingsuppe. Nee, eben, kann ich ja nicht sagen. Sind ja bei mir Hauptgericht. So. Deswegen habe ich ultra viel Platz. Also ihr macht weiter. Olli, du bist dran.
Auf Platz 2 bei mir ist tatsächlich ein Kaiserschmarrn. Und zwar ein
richtig guter. Ja, bei mir auch.
Ein richtig guter Kaiserschmarrn. Und dann aber bei mir extra noch warme Kirschen oben rauf. Und dann noch...
Eine Waffel.
Nee, dann noch Vanillesoße. Und dann irgendwann, dass das zu so einer gallertartigen Matschepatsche wird, wo das alles so zusammengerührt wird. Das finde ich ganz lecker. Warmer. Und vor allem eine Sache hat man vergessen. Ich muss immer danach ziemlich schnell irgendwann, also auf Toilette. Weil dieser warme Kaiserschmarrn, der wärmt ja so die Darmregion.
Ja, ist egal. Ja.
Dass man da wirklich, dass man...
So, damit hat sich mein Platz 2 und 3 bis 7 erledigt. Ich mag gar nicht essen. Ich mag Essen nicht.
Ein schöner, warmer Kaiserschmarrn.
Ja.
Macht dir auch den Darm schön warm. Auch Platz 2 bei dir.
Habe ich früher auch mal total gern gegessen.
Hast du nie gegessen?
Doch, Mann.
Kaiserschmarrn. Hammer. Mit warmer Vanillesoße. Oh.
Jan, du?
Ja, auf Platz 2 ist bei mir der Apfelstrudel. Der klassische Apfelstrudel mit Vanillesoße und Vanilleeis. Und nochmal ganz kurz zum Kaiserschmarrn. In Berlin am Gendarmenmarkt, weil bei Luther und Wegner ist zwar so eine, ich glaube, eine Kette oder so, aber die karamellisieren den noch, bevor die den da auf den Tisch.
Die verrückte.
Mega geil.
Das ist super lecker.
Aber Apfelstrudel ist bei mir auf 2, und zwar ein selbstgemachter, guter Apfelstrudel mit so Ziehteig, der auch 3 Tage Vorbereitung braucht.
Kalamatradia.
Ja, bei mir auf Platz 2 ist
karamellisierte Karamax. Karamellisierte, wie heißt nochmal die Octopus? Kalamaris.
Karamellisierte Kalamaris.
Entschuldigung.
Wer liebt sie nicht? Kann ich jetzt nicht anschließen. Sorry,
Karamellisierte Kalamaris. Sorry, das ist die... Gott.
Leute, ich bin
sag dreimal hintereinander karamellisierte Kalamaris.
Karamellisierte
karamellisierte Kalamaris.
Du brauchst nicht mit Fingern auf mich zu zeigen, ich krieg's deswegen nicht hin.
Weil ich das erste Mal eine bessere was hinkriege, was du, weil du kannst immer so viel, kannst gut ausdrücken. Aber jetzt nochmal, karamellisierte Kalamaris.
Karamlam.
Das erste Mal, dass meine Aussprache besser ist als die von Moritz Schöner.
Ich hätte gerne ein Karamals, bitte, zu meinem Karamell.
Ich hätte gerne ein Karamell zu meinem karamellisierten Kalamaris. Okay, auf Platz 2 bei dir der große Nachttisch?
Nichts mehr. Ich kann nicht mehr anschließen daran. Ich habe, also, es ist gut. Ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe eine gute Sojalatte mit Mohn und Chiasamen. Da kenne ich nix. Und natürlich Cashewkerne. Nein, natürlich so Mousse au Chocolat. Ich bin ein totaler Klassiker. Oh nein, ich weiß. Palatschinken.
Oh!
Mit so Quark und so, so Marmelade.
Da geht mir.
Und ich muss danach nie wieder aufs Klo. Warte mal, das war auch nicht gut.
Doch,
da können wir doch also.
Und hier ist die großen drei. Platz 1.
Platz 1 bei mir, der Klassiker.
Olli Schulz.
Also ich würde euch beide, weil das heute eine schöne Sendung war, wir haben Inhalt gehabt, wir haben ein bisschen rumgeblödelt und so. Und ich finde, ihr beide, wenn ihr jetzt bei mir wärt, ne, und wir würden uns ein Video am zu dritt machen, ich würde euch verwöhnen mit meiner Nummer 1 der Nachttische. Ich würde euch, wir würden zu dritt da sitzen, alle in einem Morgenmantel.
Aus
aber auch
Sahne.
In einem Morgenmantel aus Sahne.
Wir würden zu dritt in einem Morgenmantel sitzen und ich würde euch verwöhnen und zwar einfach mit Vanilleeis mit heißen Himbeeren, weil das ist immer noch der Klassiker und das mag ich immer noch gerne. Vanilleeis mit heißen Himbeeren und darüber raspel ich noch ein bisschen weiße Schokolade und das ist wirklich ganz teuflisch.
Wieso haben wir das noch nie gemacht, frage ich mich hiermit.
Da kam immer was dazwischen.
Weil der Jan immer in Brüssel ist.
Du machst einen Tatort hier, Rockbuster da, Olli wieder ein Hit-Album und ich bin halt momentan in Brüssel.
Liest du eigentlich die Tatort, ganz wollte ich vorhin schon fragen, die Drehbücher zum Tatort, liest man die oder weißt du einfach nicht?
Das liest du nicht.
Du weißt also auch erst mit dem Ende der Dreharbeiten, wer der Mörder ist.
Teilweise auch nicht. Ich bin immer überrascht bei der Ausstrahlung. Das ist für mich alles ein Riesen. Ich bin ja nicht an den Tatort, ich bin ja alles auch so unchronologisch.
Um die Ratlosigkeit authentisch darzustellen, weiß man das selber nicht.
Nein,
als
das ist Method. Keine Ahnung, Habing. Das ist
Nora, es wird auch mal echt einer umgebracht und Nora muss den echt finden, den Mörder.
Film. So, deine Nummer 1 noch, Jan. Hast du noch einen schönen Nachttisch?
Ja, und zwar ist es Schokoladenpudding, selbstgemacht mit Dickhaut. Schön mit Haut oben drauf.
Oh, Haut. Das ist
eigentlich auch nur die Haut. Schokopuddinghaut.
Und dann bin ich so ein bisschen wie hier der von Schweigen und Lämmer. Ich mache mir nur keine Menschen aus dem Puddinghaut auf meine eigene Haut drauf. Es tut die Lotion ins Köpfchen.
ein Anzug aus Puddinghaut, das muss man mal nähen.
Ich wollte mal einen Fladenbrotmantel machen, weil das heißt immer so Dönerfleisch im Fladenbrotmantel. Und dann vielleicht, wenn man so einen ganzen Fladenbrotmantel und dann Fladenbrotmantel, Tasche. Also, dass man Fladenbrot trägt und da in die Taschen, da ist das Dönerfleisch drin. Da kommt wieder der Fladenbrotmann und da ist wieder Dönerfleisch in den Taschen. Egal, das sind so kleine, verrückte Sachen und die Einsamkeit trägt mich zu so schrägen Ideen.
Wirst du nicht mehr einsam sein, wenn du deine Nachttischabende mit uns machst, bei denen wir die dann ja auch was mitmachen, nämlich Jan den Schokoladenpudding mit der Elefantenhaut.
Mit der dicken
und ich Elefantenhaut. Ich back euch einen wunderbaren Schneewittchenkuchen.
Was ist denn die
ostdeutsche Variante von Donauwelle. Kriegt ihr von mir.
Donauwelle ist mega lecker. Wenn das so richtig cremig drin ist, nicht so trocken, mag ich gerne.
Schneewittchenkuchen heißt es dann.
Okay, mag ich richtig gerne. Nora, das war uns eine große Ehre, dass du bei uns in der Sendung warst.
Ja, das stimmt allerdings. Das war wirklich eine, also ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen. Nein, das war sehr schön bei euch. Können wir bitte den Ehrbegriff rauslassen zwischen uns? Danke.
Den
ich habe Angst, dass ihr sonst irgendwann jemanden mordet. Den Ehrbegriff.
Ach so, ja, mein Gott. Freu dich doch mal, dass überhaupt noch mal einer so.
Dass überhaupt noch jemand mich mit Ehre in Verbindung bringt? Ja. Oh ja, stimmt. Danke, mir war es ein sehr großes, Freude.
Ja, dann habt noch einen schönen Tag in Addis Abeba. Genießt die Stadt.
Genießt die Höhenluft.
Ja. Bist du mit dem Auto da?
Natürlich, du kommst nach Addis Abeba ohne Auto.
Ich hab kein Auto. Fährst du mich noch kurz in Grunewald?
Von Addis Abeba nach Grunewald? Klar, kein Ding, weil wir Freunde sind.
Ja.
Wenn du mit Karte zahlst.
Radio 1. Best of sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Olli Schulz. Sie hören heute das Best-of von Sanft und Sorgfältig. Best-of, das ist das Beste, was es gibt. Wissen Sie doch, oder? Deswegen, man könnte auch sagen Greatest Hits oder Compilation oder ähnlichen Kram. Ich sage einfach, es ist ein Potpourri der guten Laune, was wir für Sie ausgesucht haben. Jan Böhmermann kann heute leider nämlich nicht dabei sein. Deswegen rede ich hier ganz alleine am Mikrofon. Kennen Sie den schon? Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, hallo Herr Doktor, mir geht's nicht so gut. Dann meint der Arzt, dann hören Sie doch einfach ein Best-of von Sanft und Sorgfältig. Das kommt jetzt. jetzt Teil 3.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hä? Hier ist Saft und Sorgfältig, immer treu. Saft und Sorgfältig, die Radioshow.
Hallo, ihr Meinungsmacher da draußen, ihr Stimmungs-Opinion-Leader, ihr Fürsprecher, ihr Gegensprecher, ihr kritischen Stimmen. Ich sitze hier im Studio mit einer Ikone, mit dem Meinungsmacher Nummer 1. Der GQ hat gewählt.
Der GQ hat gewählt.
Der GQ hat gewählt.
Eine hochkarätige Jury, ausschließlich Männern, hat rausgefunden.
Ich bin stolz, Olli, das sagen zu dürfen. Nein, ich möchte es sagen.
Meinungsmacher.
Ich bin stolz, dass mein Arbeitskollege, mein Partner, Achtung, mein Mann, der mich gefördert hat, Jan Böhmermann, ist Meinungsmacher Nummer 1 nach GQ-Standard. So. Herzlichen Glückwunsch, Jan Böhmermann. Wann hört dieser Erfolgslauf endlich mal auf?
Als Meinungsmacher Nummer 1 der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren, vertrete ich hiermit offiziell und öffentlich die Meinung, dass Listen, auf denen Meinungsmacher gerankt werden, nach Kraft ihrer Meinung, dass diese Listen absolut unseriös und hören Sie auf meine Meinung. Glauben Sie niemandem, der Sie auf eine Meinungsmacherliste setzt.
Hat der GQ,
ist meine Meinung.
Hat der GQ dich nicht letztes Jahr auch zum bestangezogensten Mann im Showbusiness gewählt?
Nee, zum Platz 100.
Okay.
Platz 100. Und auf 1 war Heiko Maas, der Bundesjustizminister. Also, als Meinungsmacher Nummer 1 sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, man muss nicht so sehr auf Listen von der GQ hören, ehrlich gesagt. So.
Punkt. Aber das ist das Thema der heutigen
Sendung. Trotzdem geiles Gefühl.
Ja,
geiles Gefühl.
Und Thema der heutigen Sendung, Meinungsmache. Wie hart segeln wir in Deutschland gerade am Wind der Meinungsmache? Muckefuck, kannst du mir den Kopfhörer ein bisschen lauter machen? Der wurde gerade leise gedreht. Ich höre in der Radiosendung immer gerne meine eigene Stimme ein bisschen lauter auf dem Kopfhörer.
Fürs Ego.
Fürs
Wenn man
Ego
schon die Meinungsmache Nummer 1 ist, dann wenigstens, dass man sich wenigstens laut hört. Ich esse heute wieder Zimtschnecken, die ich schön aus dem Froster geholt habe. Deswegen kann es sein, dass ich die erste Hälfte der Sendung ein kleines bisschen degeneriert klinge, weil alles voller Hefeteig ist in meinen Zähnen. Mm, das schmeckt aber lecker.
Ich komme gerade vom Arzt und ein Geheimnis des Lebens verrate ich dir immer, Jan. Ab 40 oder so wird man nicht mehr so oft krank, aber wenn man krank wird, dann denkt man wirklich, es geht dem Ende zu. Es ist wirklich so.
Ich merke das jetzt schon manchmal bei Erkältungen.
Ja, das ist nicht mehr eine normale Erkältung, sondern das ist Spiel, also du, das ist so ein bisschen auch, wenn du dann krank
Spiel
bist.
Spiel mit dem Feuer.
Und du wirst so ein bisschen, du wirst dem Leben gegenüber dankbar. Vor allem jetzt gerade wieder, wo wieder ein bekannter oder ein guter Mensch nach dem anderen stirbt. Oder
ach ja, Roger Willemsen hat es zerlegt. Oh. Junge. Letztes Jahr noch in meiner Sendung als Gast, wirklich so ein 2-Meter-Baum, was für ein toller Mann. Dem hat man, Roger Willemsen, auch wenn man ihm nur 2-3 Mal begegnet ist, man hatte immer das Gefühl, ein so zugewandter, freundlicher
Total.
Ein Mensch, der irgendwie Freundschaften gepflegt hat, auch zu Leuten, wo man gedacht hat, warum ist er mit dem denn befreundet? Wahnsinnig scharf auf die Welt geguckt und ist wirklich... Ach, das hat mich wirklich mitgenommen. Ich war wirklich letzte Woche, ich hatte auch so 5 Leute, wo ich nicht genau wusste, ob ich die jetzt anrufen kann, weil die garantiert sehr, sehr traurig sind, dass Roger Willemsen gestorben ist. Und ich glaube, die Diagnose, der hat ja Magenkrebs gehabt, hat er auch, glaube ich, öffentlich erzählt, deswegen können wir da auch
drüber reden. Wie auch immer, trotzdem ist das so eine
Sache. Ja, aber er kam im Sommer letzten Jahres, das war ja aus dem Nichts quasi, im Sommer letzten Jahres, und dann ging das innerhalb von einem halben Jahr, ist dieser riesige Baum da gefällt worden. Furchtbar. Und was für ein toller und noch nicht so alter Mensch, 60, das ist einfach kein Alter.
Nee, und spitzen Typ gewesen.
Ja,
wirklich.
Muss man mal sagen.
Und hat genau gegenüber von mir sein Büro gehabt, in der Sternschanze, früher in der Schanzenstraße, am Schulterblatt. Habe ich nämlich in der WG gewohnt und er hat genau gegenüber, habe ich ihn jahrelang immer gesehen, auf dem Fahrrad. Habe ich immer gedacht, cooler Typ und so, der macht doch das da im Fernsehen. Da war ich noch mehr so mit Haschrauchen interessiert, also so beschäftigt damals, so vor 20 Jahren. Da war der da jedenfalls in der Sternschanze, genau gegenüber von mir, habe ich ihn fast jeden Tag gesehen.
Weißt du, es kann sein, dass ich heute schöne Roger Willemsen Zitate ein. Ich werde mal ein paar raussuchen, weil ich glaube einfach, Germany's Next Topmodel war wieder am Donnerstag und der hat so geile Sachen über Heidi Klum gesagt. So pointiert Heidi Klum ausgezogen und fertig gemacht, wie es kein anderer konnte. Einfach mal so, weil wir können, hauen wir das heute raus. Olli, aber schön, dass du wieder da bist.
Letzte Woche ich bin noch nicht so richtig fit. Du musst die Sendung heute ein bisschen führen. Du musst heute ein bisschen auch der. Aber du kannst so eine Sendung auch eigentlich alleine stemmen, ne?
Ich mache ein bisschen Meinung heute. Also folgende Meinung habe ich.
Sag mal eine Meinung.
Wer die AfD wählt, hat wirklich nichts aus der deutschen Geschichte gelernt. Und ist vor allen Dingen, das sind Leute, die normalerweise nicht zur Wahl gehen. Ist meine Meinung. Und jetzt muss man auch mal sagen, das habe ich schon mal angerissen. Meinungsfreiheit in Deutschland. Das heißt nicht Kritikfreiheit. Mhm. Sehr schöner Satz von Mario Sixtus. Habe ich im Internet gelesen. Finde ich super.
Von Sixt, der Chef von Sixt, von der Autovermietung?
Der ist Chef von Sixt, genau. Ja. Mario Sixt, der Chef von Sixt, der Autovermietung. Ja. Der hat gesagt, Meinungsfreiheit sollte man nicht verwechseln mit Kritikfreiheit. Das heißt, nur nicht, weil man seine Meinung artikuliert, heißt das nicht, dass alle Leute, die auch dann alle sagen, jawohl, richtig so, und die dann annehmen müssen, sondern das bedeutet einfach nur, dass man die Meinung sagen kann und ein anderer kann die Meinung halt auch sagen. Fertig, aus. Und wenn einem das nicht passt, dass Leute eine Radiosendung haben, die eine Meinung haben, die einem nicht passt, dann sollte man sich selber eine Radiosendung organisieren und gucken, ob das hinhaut.
Richtig, richtig.
Ich hab, so, ganz ehrlich,
ich sag jetzt auch wieder öfter mal meine Meinung. Ich hab gestern,
sag doch mal deine Meinung.
Gestern Morgen habe ich dem Taxifahrer meine Meinung gesagt. Ich habe ein Taxi bestellt, ne, stand vor meiner Tür und kam mit einem Kaffeebecher. Ich hatte einen Kaffeebecher in der Hand und hatte mir gerade einen Kaffee gemacht. Dachte, den trinkst du einen schönen Kaffee auf dem Weg zur Arbeit. Und dann hat der Taxifahrer zu mir gesagt, ja, ich will dir mal was sagen, mein Junge. Mit Kaffeebecher kommst du ja nicht rein in mein Taxi, ne? Und da habe ich gesagt zu ihm, ja, pass mal auf, jetzt erzähl ich dir mal was. Erstmal redest du mit mir Hochdeutsch, ich bin nämlich Hamburger. Ich bin hier nicht irgendwie im Berliner Slang im Ghetto aufgewachsen. Und zweitens kostet die Kaffeetasse mehr als dein ganzes Taxi, habe ich ihm gesagt. Und dann ist er einfach weitergefahren und dann wirst du nicht allein und musste mir ein neues Taxi bestellen. Dann hat das nicht geklappt.
Naja, in Berlin geht das ja schnell.
Aber ich habe ihm immerhin mal meine Meinung gesagt. Also es war dann ja, auch
richtig so. Pass auf, hier, ja? hast du mal ein bisschen Piano, einen kleinen Song für den Hintergrund? Hast du ein iPad angeschlossen?
Ja, iPad ist angeschlossen, Piano-Musik.
Irgendwas Schönes, weil ich würde gerne jetzt das Zitat von Roger Willemsen, also in quasi, ja. Ich weiß, ist eine, wenn wir hier Leute ehren, die verstorben sind, die uns was bedeuten, das ist immer nicht so richtig, kommt von Herzen, ist immer nicht so richtig angemessen, aber ich finde, das ist eine Sache, die wir jetzt mal einfach raushauen müssen. Roger Willemsen zu Heidi Klum, und ich fände es schön, ja, wenn wir eine angemessene Musik im Hintergrund
haben. Warte, lass mich kurz gucken, irgendwo habe ich noch...
Irgendwas, was schön ist.
Ja, warte, lass mich doch mal, nicht so, auch wenn du das vorher...
Ja. Ist egal. Letzte Woche, wenn du da gewesen wärst, ich hätte so geil mit dir ganz frisch über Soho-Haus-Geschichten mit dir lästern können. Ich habe im Soho-Haus übernachtet, zum ersten Mal in meinem Leben in Berlin, in diesem angesagten, super hippen Spitzenhotel, wo man wirklich geduzt wird und alle auch mit einem auf Augenhöhe sind.
Aber alle mit einem auf Englisch eigentlich reden.
Ja, genau.
Die reden ja alle Englisch.
Jetzt ist das schon wieder so ein bisschen verblasst und diese ganze Aggression, diese aufgestaute, die sich übrigens nicht auf das, gar nicht so sehr auf das Etablissement, doch auch auf das Haus, aber eher auch so ein bisschen auf die Leute, die da so rumschlawenzeln, projiziert, ist schon wieder so ein bisschen verstaubt, der Hass. Der ist gar nicht mehr so richtig schön frisch. So, pass auf, jetzt kommen wir zu Roger Willemsen. Mhm. Wir wollen jetzt nicht das zu lange hinziehen. Roger Willemsen über Heidi Klum und über Germany's Next Topmodel hat er wirklich genauso geschrieben. Eine Einlassung von Roger Willemsen zu Heidi Klum. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist, und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallchargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, 6 Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln.
Hat er das wirklich so geschrieben?
Wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
Wow.
Also das, ehrlich gesagt, man wünscht sich was zu machen, wo jemand so pointiert einen vernichtet in 3 Sätzen.
Absolut.
Das konnte wirklich, Roger Willemsen auch mit einem Charme, dass hinterher Heidi Klum trotzdem noch Lust hätte, mit ihm zu schlafen.
Meinst du, sie hätte noch Lust gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich behaupte, wenn Roger Willemsen mit egal welcher Frau länger als eine halbe Stunde in einem Raum war, war die danach willig und bereit, sich quasi ihm komplett hinzugeben und ihm 5 Kinder zu schenken.
Ich bin mit Roger Willemsen nach deiner Sendung zusammen im Taxi gefahren und wir haben uns noch nett unterhalten und ich war nach 10 Minuten bereit, mit ihm zu schlafen. Also ich, das hat
ja, auch als Mann. Ja. Auch als Mann, der sonst eher so heterosexuell unterwegs ist. Man war wirklich, Roger Willemsen ist ein echt ein guter Typ. Man muss halt die alten Sachen, ich habe jetzt so ein Interview, was war das nochmal? Er hat so ein Interview, verdammt nochmal, jetzt krieg ich's nicht mehr zusammen. Ich hab im Nachgang nach der Todesnachricht, weil ich wirklich dann so 5 Leute hatte, die wirklich sehr eng mit Roger Willemsen befreundet waren und wo ich genau wusste, da kann ich jetzt nicht anrufen, auch wenn ich mit denen irgendwas anderes zu besprechen habe. Die müssen jetzt erstmal kurz ein bisschen alleine gelassen werden. Und habe ich dann quasi übersprungsmäßig alte Interviews von Roger Willemsen mir angeguckt. Wusstest du übrigens, dass der Entdecker von Stefan Raab und auch Harald Schmidt, Jörg Grabosch, der Chef von Brainpool, dass der, glaube ich, Willemsens Woche damals bei, ich glaube, das war Premiere.
Bei Premiere,
sowas,
genau.
Diese Talkshow mit Roger Willemsen, die erste große quasi intellektuelle Sternstunde
des deutschen Fernsehens. Da waren Roger Willemsen und ich zu der Zeit übrigens Kollegen. Ich habe nämlich im Decoder-Service gearbeitet und den Leuten am Telefon erklärt, wie man den Decoder anschließt. Kann man also sagen, Roger Willemsen und ich waren
Arbeitskollegen.
Bei Premiere. Ist das nicht... Ja.
Das ist eine rührende Geschichte. Jeder sollte eine Geschichte von Roger Willems erzählen.
Ich habe noch eine Geschichte.
Wo immer er ist, er wird die Welt weiterhin beobachten. Egal wo, jetzt so metaphysisch. Die Moleküle sind ja noch da, frei nach Loki Schmidt. Und die wabern irgendwo zwischen uns und gucken, dass wir alles richtig machen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hallo Boys und Girls da draußen, liebe Verwandte, Artverwandte, liebe Dinkeltypen, liebe Panikpräsidenten, alle Leute da draußen hören jetzt Radio, weil jetzt kommt sanft und sorgfältig das Best of Teil 4 der ersten Stunde mit Jan Böhmermann und meiner Wenigkeit, Oliver Olli Schulz. Hier ist für Sie ein kleines Best-of. Ich hoffe, es kann Sie unterhalten. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Sonntag. Ich hoffe, Sie lassen sich mal nicht irgendwie auf irgendwelche Hasstiraden auf Facebook ein oder machen jetzt irgendwie wieder so negatives, destruktives Zeug oder beurteilen andere Leute, sondern kümmern sich mal um Ihren eigenen Scheiß oder lassen Sie einfach mal die Seele baumeln und müssen nicht immer irgendwie hier aktiv werden und zeigen, wie wichtig das alles ist, dass man auf Facebook und hier und da was schreibt. Vielleicht ist einfach mal ganz gut, einfach mal wieder durchzuatmen, sanft und sorgfältig zu hören und die Leichtigkeit des Seins zu genießen. Hier geht's los, jetzt für die Teil 4. Ja, wir sind immer noch in der ersten Stunde hier bei Sanft und Sorgfältig.
Am Valentinstag.
Ja.
Hier, wir sind der Meinungsmacher Nummer 1 und Olli aus der Sumpfblume.
Love sind sie eher. Also so viel Werbung, wie wir für die Sumpfblume in Hameln machen. Wenn der Laden nicht ausverkauft ist, vielleicht das Spiel, ja. Ne? Dann... Wo liegt ein Hameln nochmal genau überhaupt?
Da ist immer den Ratten nach. Dann weißt du genau...
Warst du mal in Hameln?
Ich bin mal vorbeigefahren, um mir dieses Gefängnis anzugucken, wo ich glaube, ein Großteil der so ganz schlimmer Nazi-Kriegsverbrecher gehängt zu werden wurden. Du weißt, ich bin ja ein riesen Nazi-Enthusiast.
Du bist ein riesiger Nazi-Fan, ne?
Ich bin ein Nazi-Fan. Also mich interessiert diese Zeit sehr, weil ich in ihr versuche, Antworten auf Fragen zu finden, auf die man heutzutage keine Antworten findet. Zum Beispiel, warum ich mich unwohl fühle, wenn mehr als 10 Deutsche auf einem Haufen irgendwelche Lieder singen. Oder warum ich die Deutschlandfahne nicht aus dem Fenster gerne hänge. Oder warum die ganze Welt uns als Nazis sieht und wir versuchen das irgendwie abzuschütteln, aber uns das niemals gelingen wird. Das sind so Sachen, für die man sich dann schon interessiert. Und ich frage mich auch zum Beispiel, warum wir das nicht hinbekommen, das Grundgesetz als quasi Kern unserer nationalen Identität zu installieren. Warum wir, weißt du, und das Schuld, ja. Das Schuld, die wir, also die, oder Schuld die Verantwortung, sind die Amis, ja. Nein, aber das Schuld, die Schuld, die man quasi so als Nation mit sich rumträgt oder auch die Schuld, der Nachkommen oder die Schuld der Vorfahren, die man mit sich rumträgt, weil wir persönlich ja keine Schuld haben, die wir zu spät geborenen, warum das nicht taugt, um so eine Nation zusammenzuhalten. Und weil man jetzt zum Beispiel merkt, wenn diese ganzen AfD-Geschichten da ablaufen, wie sehr man dann doch und wie schnell man dann doch wieder beim Grundgesetz ist, worauf sich alle einigen müssen so oder alle einigen sollten und was man mal durchlesen sollte und was wichtiger sein sollte, weil das eigentlich ganz geil ist. Ich habe es mir echt mal durchgelesen, teilweise stehen da gute Sachen drin.
Im Grundgesetzbuch, ne? In Deutschland. Ja ich habe das zu Hause. Ich habe das seit meiner Schulzeit. Wir haben alle in der 8. Klasse von unserem Lehrer das Grundgesetzbuch geschenkt bekommen. Ist kein Witz. Das habe ich immer noch zu Hause.
Ich weiß nicht genau, ob es Grundgesetzbuch heißt, aber...
das Buch, wo die Gesetze drin sind.
Ach so.
Ne?
Ja,
Weißt du eigentlich, dass in Berlin gerade die Berlinale tobt?
Oh, mit Meryl Streep als Juryvorsitzende. Ja, Lars Eidinger ist auch in der Jury drin und so. Genau. Finde ich super.
Und George Clooney trifft sich heute mit Angela Merkel und redet über die Flüchtlingspolitik. Bei aller Liebe für George Clooney, ne, und für seine Filme. Gott. Ne? Aber warum muss er unbedingt zwischen Grill Royale, Soho House und irgendwie Berlinale Abfeierei auch noch mit Angela Merkel sich treffen?
Ja, und warum trifft er sich nicht mit Deutschlands Meinungsmacher Nummer 1, ehrlich gesagt? Das frage ich mich.
Genau, warum trifft er sich erstens nicht mit Deutschlands Meinungsmacher Nummer 1 und zweitens, warum konzentriert er sich nicht darauf, mal wieder auf seine schauspielerischen Leistungen? Eine Sache, ich mag ja George Clooney ganz gerne in seinem Film, aber der spielt doch immer eine Rolle. Das ist doch auch so ein Typ, der George Clooney mag man dafür, dass er George Clooney ist. Oder kann man sagen, das ist ein mega guter Verwandlungskünstler, so wie Daniel Day-Lewis oder sowas? Nein.
Nee, ist er eben nicht. Er ist halt George Clooney. Ist auch so ein bisschen das
so
Problem
wie
von Leonardo
DiCaprio früher. Weißt du,
ja, der war Leonardo, auch immer, ein Gesichtsausdruck. Leonardo DiCaprio, ähnliches Problem. Also ist ein wahnsinnig toller Schauspieler, sehr intensiv, aber man hat das Gefühl, er jagt den Drachen. Er will einfach den Oscar zu sehr. Und es geht halt George Clooney auch so. Und der will, glaube ich, beste Regie, glaube ich, will er immer, ne?
Der will beste Regie und er will Anerkennung auch haben dafür. Er will nicht nur irgendwie so ein Beauty Boy aus Hollywood sein, sondern er will zeigen, dass er jemand ist, der sich auseinandersetzt mit den schwierigen Problemen des Landes. Also generell, egal in dem Land, wie er immer gerade ist, versucht er die Probleme zu lösen. Aber
das Til Schweiger-Syndrom quasi.
Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Auf alle Fälle frage ich mich, warum jetzt George Clooney sich da noch einmischt. Dann soll er bitte auch zu den Flüchtlingsheimen gehen und da ein paar Decken und so verteilen. Dann soll er wirklich jetzt auch Gas geben. Dann soll er noch nach der Berlinale ein bisschen hier bleiben, bisschen wirklich mit, also
und vor allem, wie wird so ein Termin gemacht? Ruft dann der Agent von George Clooney bei Steffen Seibert an und die kaspern dann aus, dass sich George Clooney mit Angela Merkel treffen kann?
Ja, und ich würde es gut finden von Angela Merkel, wenn sie sagt, nö, ich will erstmal wieder einen guten Film mit ihm sehen, dann können wir gerne drüber quatschen. Aber macht's, ja, wirklich. Aber dann macht die das, und dann sagt die aber auch noch, nee, hier, George Clooney kommt jetzt natürlich zu mir ins Oval Office. Und dann reden wir da mal ein bisschen so. Das ist irgendwie merkwürdig. Also ich
frage mich, ist das jetzt gerade eigentlich schwer, während die Berlinale läuft, im Grill Royal einen Tisch zu bekommen?
Ich habe letztens gelesen, dass
sich Flair mit Tilt Schweiger zufällig getroffen hat und die sich wohl ganz gut verstehen, die beiden.
Wirklich?
Weil die wohl auf einer Wellenlänge, ja. Und ich habe gedacht, oh Gott, lieber Gott im Himmel, lass, dass es nicht wahr ist, dass die beiden sich wirklich begegnet sind und dass da jetzt irgendwie so ganz neue Gravitationswellen ausgehen vom Grill Royal. Weißt du, die Gravitationswellen, die jetzt gemessen haben, kann das sein, dass es daran liegt, dass Flair und Tilt Schweiger sich getroffen haben, dass einfach Raumzeit ein kleines bisschen erschüttert wurde, wegen dieses Aufeinandertreffens der großen Deutschen?
Keine Ahnung. Und ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Ich war im Grill Royal vor 2 Jahren mit Thomas Schmidt, dem hier Produzenten und Macher von Zirkus Halligalli.
Tommy
Schmidt, den wir an dieser Stelle grüßen, weil er immer unsere Sendung hört.
Ja, Thomas Schmidt, ja. Einer Thomas der wenigen Schmidt aus dem Saarland, der es überlebt hat.
Genau, Thomas Schmidt und ich sitzen da noch mit ProSieben-Leuten. Es ging irgendwie um Zirkus Halligalli und um irgendwas oder um Schulz in the Box, keine Ahnung. Und wir saßen da mit jemandem von der Produktionsfirma, von Endemol, und dann haben wir gezahlt und sind zur Kasse gegangen. Und wer steht da neben uns? Wirklich George Clooney. George Clooney ich schwör's dir, George Clooney stand direkt neben uns, hat sich den Mantel geben lassen. Und Thomas Schmidt sagt zu mir, ey Olli, komm mal, das ist George Clooney, direkt neben mir steht er. Und dann stand wirklich direkt neben uns George Clooney. Und meine erste Reaktion war, der ist aber klein. Und
ja, das ist ja immer so.
Das ist immer so. Sobald du irgendeinen prominenten Schauspieler aus Hollywood triffst, den du aus einem Film kennst, die erste Reaktion ist immer, der ist aber klein. Die sind alle so klein, deswegen sind sie so ehrgeizig. Die sind alles klein.
Aber ich hab gehört, was bei dir immer Leute sagen, der ist aber groß. Mhm. Dass Leute es gar nicht wissen, dass du so ein großer Typ bist. Ja, größer als ich noch. Und ich bin sehr groß.
Weil ich sehr gebückt gehe. Weil ich einfach so einen imaginären riesigen Eimer mit Problemen um den Hals trage.
Ja, das hat doch Dr. Valcuzzi gesagt, dass also Rückengeschichten und so, das ist alles an den Problemen hängt, die man mit sich rumschleppt. Und deswegen, das geht auf den Rücken und deswegen läuft man so gebückt und so. Du wirkst viel kleiner, wenn man dich im Fernsehen sieht, als du in Wirklichkeit bist. Du bist, wie groß bist du?
1,96.
Ich bin 1,91. Wir sind schon beide sehr große Typen. Eigentlich
ja, ne?
Ich muss noch eine Geschichte erzählen, ganz schnell.
Ja.
Und zwar bin ich an Karneval aus der Stadt geflohen, nach Berlin gefahren, um mich mit Olli Schulz zu treffen, der aber dann krank war am nächsten Tag. Ist egal. Möchte ich nicht nochmal drüber reden. Und bin dann morgens um 6 Uhr über den Kölner Hauptbahnhof gelaufen. Es war Donnerstag, Altweiber, also der Beginn des Karnevals. Nein, und es war halt quasi die große Sexmob-Spotlight auf Köln. Was passiert jetzt an Karneval? Der ganze Bahnhof war wirklich voller Bullen. Es war wirklich, bestimmt 200 Polizisten in so neongelben Westen. Mehr Polizisten als verkleidete Leute morgens am Donnerstag. Und dann laufe ich durch die Bahnhofshalle durch, will nur kurz zum Zug mit meinem Rollkoffer, wirklich komplett zivil mit Mütze auf und so.
Ja.
Und dann laufen mir auf einmal so 2 Typen hinterher, die so ganz gehetzt, und erstmal läuft da einer mit einem großen Teleobjektiv hinter mir her und knipst mich die ganze Zeit von schräg hinten. Und ich bemerke das dann so aus dem Augenwinkel, dass mich einer fotografiert die ganze Zeit und dachte, was ist denn jetzt hier los? Habe ich irgendwie gerade jemanden versehentlich angegrabbelt oder bin ich irgendwie, hält er mich für einen Sexmob-Täter? Und dann ich bin ja Deutschlands Meinungsmacher Nummer 1 und ist offensichtlich, hat mich einer aus dem Fernsehen erkannt und dann war das wohl ein Bildzeitungsfotograf, der mir hinterhergelaufen ist und wahrscheinlich weil er Langeweile hatte, weil kein Sexmob da war, hat er mich einfach mal fotografiert.
Und bist du dann auf ihn losgegangen, hast ihn in die Kamera aus der Hand gehauen?
Nein, ich habe mir dann angehalten und gesagt, was soll denn der Scheiß, warum fotografierst du mich denn jetzt hier und woher kommst du überhaupt und so? Ja, wieso, wir sind doch eine öffentliche Person, ja, aber ich bin offensichtlich gerade ausschließlich auf dem Weg privat zum Bahnhof und möchte einfach mit dem Zug fahren. Das ist doch jetzt kein öffentlicher Event, wo es jetzt lohnt, mich zu fotografieren. Was sind das für Fotos? Wollen Sie jetzt in der Zeitung drücken, Jan Böhmermann geht zum Bahnhof? Oder was ist das für eine Geschichte, wegen der Sie jetzt hier Fotos machen? Ich bin nur wirklich, schlag hier niemanden, ich streite mich, ich will einfach nur zum Gleis. Und hat einfach dann, ja, okay, dann habe ich ihn gebeten, bitte, das muss doch nicht sein, ich möchte das nicht, hören Sie auf damit. Er ist auch abgehauen und so, war auch ganz okay.
Ja. Grünemeier hat ja mal einen am Flughafen verhauen. Vor ganz
ja, aber auch, weil er mit seiner Freundin dann da war und ich wollte, dass die zusammen fotografiert werden. Und ich kann das auch total verstehen, dass sie irgendwelche geilen Bilder haben wollen, aber man muss in dem Moment auch mal checken, was eigentlich Sachen sind, die man berichten kann. Und einfach nur irgendwie draufhalten, wenn man jemanden kennt, der auf dem Weg zum Gleis ist, morgens um 6 offensichtlich mit Schlaf in den Augen und irgendwie
und vor allem Kaffeebad. du morgens am Bahnhof, das ist auch kein Bild, was man fotografieren soll. Das kann ich ja nun mal sagen auch so. Wenn du morgens mit deiner Pudelmütze und deinen Schlappen, ey.
So, und jetzt pass auf, jetzt kommt's. Dann habe ich das geschrieben, weil ich mich dann auch darüber aufgeregt habe, dass so viel Presse am Bahnhof war, die alle darauf warteten, dass irgendein Sexmob startet, damit die international was berichten können. 7 Kamerateams, irgendwie 5 verschiedene Sprachen, haben irgendwelche Aufsager morgens um 6. Ganz Köln ist gespannt darauf, wird der Sexmob wieder zuschlagen. Ist natürlich überhaupt nichts passiert, außer halt der Deutsche grapscht halt auch ganz gerne, aber das interessiert halt keinen. Egal. Also alles wie immer, 2.500 Polizisten, viel zu viele Bullen, auch als ich am Abend zurückgekommen bin, dann wieder, also es war unglaublich voller Bullen. Ich habe das dann geschrieben online, ja. Und dann haben das die von der Bildzeitung mitbekommen. Und dann haben die am Tag, über den Tag quasi die Fotos von dem Fotografen angefragt. Und dann hat Julian Reichelt, den Typ, den ich letztens im Borchert getroffen habe, der Online-Chefredakteur
Hast du doch erzählt,
dass ich das einzige Mal in meinem Leben mit Jakob Augstein da war.
Ja.
So. Und dann hat er das Foto genommen, hat alles, was quasi mich identifizieren könnte und alle Personen hat er geschwärzt, hat das abfotografiert und hat das einfach getwittert. So als kleinen Gag. So nach dem Motto, jetzt haben wir hier ein Foto von Böhmermann, wie der am Bahnhof steht und nicht fotografiert werden möchte. Und hat dann so getan,
als würde es Machtdemonstration, ne? Auch so ein bisschen.
Ist eine Machtdemonstration, dich, ja. Genau. Haben dann, glaube ich, geschwärzt, weil sie sich ziemlich sicher waren, dass wenn nur irgendwas von mir zu erkennen gewesen wäre, die garantiert die besten Anwälte, die zweitbesten Anwälte, die besten, mit den besten liege ich rechtlich im Clinch.
Wir aber müssen zum Ende kommen, Jan.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich wollte nur sagen, das fand ich eine unglaublich ordinäre Machtdemonstration, die aber ehrlich gesagt so ein kleines bisschen traurig war.
So ist das aber auch, Jan, wenn man sich mit der Bildzeitung einlässt. Wir hatten in unserer Fernsehsendung 2 Leute von Springer in der Sendung gehabt. Einmal den hier.
Das war eigentlich ganz nett.
Eigentlich war es nett, aber andererseits habe ich auch gelesen, dass es Kritik gab, dass wir uns angeblich jetzt da eingeschleimt haben. Dass wir so
aber wir sind auch nicht mehr 1979, ehrlich. Also wirklich nicht.
In den Augen mancher unserer Fans schon, sind wir noch 1979. So, ja. jetzt kommt ein Song aus dem Jahre 1979, hier ist Kiss mit I Was Made For Loving You, damit wir mal ein bisschen Sexstimmung jetzt reinbringen.
Valentinstag heute.
Valentinstag, I Was Made For Loving You. Und wenn Sie jetzt da sind, wenn Sie jetzt ein männlicher Hörer unserer Sendung sind, Ihre Freundin ist gerade in der Küche, macht Ihnen gerade Essen, dann ganz schnell Rose im Mund, Radio ganz laut, nackig ausziehen und auf allen Vieren in die Küche robben.
Radio 1, Best of Sanft und Sorgfältig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Herzlich willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig, heute mit einem Best-of. Best-of, das ist Greatest Hits, das ist Compilation, das ist Anthology, das ist alles, was Sie brauchen. Das ist so ein bisschen, als wenn sich Neil Young, Bob Dylan und Bruce Springsteen in einer alten Hafenkneipe treffen und alle hauen mal mit der flachen Hand auf den Tisch und daraus entsteht ein Song und dieser Song hat die gleiche Macht, die gleiche Unterhaltungskraft wie das, was jetzt kommt. Viel Spaß, weiter geht's mit Sanft und Sorgfältig, Best-of.
Mein digitaler Fußabdruck ist so groß, als würde ein Tyrannosaurus Rex durch einen Porzellanladen laufen. Das bin ich im Internet, ganz ehrlich. Immer mit echtem Namen, überall angemeldet, bei Opodo, Expedia.de, alles immer mit meinem echten Namen, weil es mir scheißegal ist.
Das kann man doch auch alles ohne Anmeldung machen, Opodo und Expedia und so. Da muss man
ist mir scheißegal. Ich melde mich. Meine Strategie ist, überall so viele Daten hinterlassen, dass sich selbst die Geheimdienste nicht vorstellen können, dass das alles ich bin, weil das komplett verrückt sein müsste.
Ja, die Strategie habe ich auch lange gefahren und jetzt bin ich dabei, mich immer mehr aus dem Internet. Ich habe mir überlegt, wenn ich keine öffentliche Person oder nicht so jetzt also Musiker wäre und Werbung machen würde, man würde ja nichts posten im Internet eigentlich. Also ich jedenfalls, wenn ich diesen Beruf nicht hätte. Oh, das ist noch ein interessantes Seitenthema, was ich dann mit dir ansprechen muss. Ich habe mich mit 2 attraktiven Frauen über dich unterhalten in den letzten Tagen, also vor ein paar Tagen.
Das ist nicht schlecht.
Die mich angesprochen haben. Total nett, Fans können. Der Sendung. Nein, leider nicht. Nichts mit Sex, gar Schade. Nicht so. Die haben mich angesprochen und es war auch gar nichts hier irgendwie jetzt. Die haben einfach kurz mit mir geredet. Ich war im Café und die haben mich angesprochen und meinen, die hören immer so gerne unsere Sendung. Und dann habe ich so gequatscht und das war so ein nettes Fangespräch. Die waren auch beide klug und witzig und fanden auch nicht alles toll, was wir machen. Und irgendwann haben wir über dich geredet und dann hat die eine gemeint, was würde der Jan Böhmermann eigentlich machen, wenn der nicht Moderator wäre? Und dann haben wir kurz überlegt.
Was würde ich denn machen?
Also die eine meinte, du wärst Bankangestellter, weil du hast sowas, die meinte
Verbindliches.
Bankangestellter war das eine und das andere, also ich habe überlegt, der wäre vielleicht Bauwagenpunk, habe ich so gesagt dann.
Ja, also wenn man so komplett abstürzt, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ist aber eigentlich alles möglich, weil egal was ich beruflich mache, ich hätte immer, wenn ich einen normalen Beruf hätte, ich hätte immer ein exzessives Doppelleben danach, weil ich das einfach nicht aushalten würde. Das Schöne an meinem Job ist ja, dass ich quasi mein Doppelleben mit meinem richtigen Leben in ein Leben reinbekomme. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht als komplett schizophrener Typ durch die Gegend zu laufen, dass ich den Job mache, den ich mache. Alles andere würde mich, glaube ich, komplett zerreißen. Also entweder würde ich ich, glaube ich, ich würde schwer Drogen nehmen mit irgendwelchen extremen Fetischen. Keine Ahnung, dass man nur wirklich, also ganz extrem.
Ich stelle mir dich gerade stark Drogen nehmen mit irgendeinem Fetisch vor. Also
ja, aber dann wenn die Sonne scheint, dann aber irgendwo in der Bank sitzen und irgendwelche Riester-Rentenpläne verkaufen. Das wäre die eine Variante. Und ich kriege, das Schöne ist, ich kriege das jetzt alles in einen Job rein. Ich muss nicht zerrissen sein, weißt du? Das ist mir, ich könnte, glaube ich, gar nichts anderes machen.
Trotzdem.
Ich wollte immer früher Arzt werden. Immer.
Kurze Frage, ja. Arzt war die andere Variante. Das hat das andere Mädchen noch gesagt. Die meinte Arzt wäre. Aber ich glaube, das kommt, weil wir in den letzten Sendungen sehr oft hier über deine Faszination für diese Arztserie geredet haben. Meine Frage an dich ist, wie würdest du dir eine alternative Lebensform zu deinem jetzigen Leben vorstellen, Jan? Wenn du dir selber aussuchst, wenn das heißt, du dürftest das nicht mehr machen, darfst dir aber was Neues aussuchen.
Also ich wäre wahrscheinlich tatsächlich Arzt. Wahrscheinlich wäre ich Anästhesist, weil man da nicht so viel mit Blut zu tun hat und mit den Leuten Quatsch anstellen kann, bis die richtigen Ärzte dann kommen. Und dann wundert man sich, entschuldigen Sie, Herr Böhmermann, Herr Dr. Böhmermann, warum hat denn die Patientin den Penis mit dem Edding auf den Kopf gemacht? Ja, weiß ich nicht. Die kam hier so rein. So eine halbe Stunde lang mit bewusstlosen
die
Menschen.
Hier so rein.
Das müssen die Schwestern gewesen sein. Ich würde da 2-3 Mal mal rausschmeißen. Naja, ich kann mir vorstellen, Anästhesist oder sowas, weil ich im Studium gemerkt, ich wäre erst gern Chirurg geworden, aber im Studium hätte ich dann bemerkt, ich glaube, mit Blut ist nicht so eine gute Idee. Und dann wäre ich einfach auf Anästhesie umgeschwenkt. Das oder ich glaube, Journalist sein, so ein richtiger, echter Journalist wäre auch irgendwie was. Aber wäre jetzt in diesen Zeiten, glaube ich, keine Alternative finanziell nicht.
Nee, das wäre es, glaube ich, nicht. Ich wäre gerne, also wenn ich mir was aussuchen dürfte, eine alternative Lebensform, Lottokönig. Also nicht Lotto King Karl, sondern einfach Lottokönig, so ein Gewinner.
Echter Lottokönig.
Richtiger Lottokönig, der so gewinnt und das ganze Geld aber auch innerhalb von 6 Wochen verprasst. So eine richtige Story, die auch oft mal in der Boulevardpresse steht, so, ne? Also so ein Typ, der überhaupt keine Ahnung hat, wie man damit umgehen soll, dass man so zu schnell im Reichtum kommt und dann auf einmal 500.000 und 1 Million gewinnt. Dauert ja höchstens 6 bis 8 Wochen. Bei vielen Lottogewinnern ist das Geld wieder weg. Ein paar falsche Freunde, ein paar durchzechte Nächte, noch eine falsche Geliebte, dann noch eine oder 2 gute Taten, weil man denkt, man muss was Gutes tun und dann ist die Kohle wieder weg. Das geht ja ratzfatz so, ne? Und dann wäre wieder alles wie, ja, wahrscheinlich wäre es so. Wir haben in der letzten Sendung wahnsinnig viel über Masturbation und Onanie geredet.
Masturbation heißt Masturbation.
Der große Opernsänger. Nein, wusstest du, dass der Begriff Onanie ursprünglich aus dem Alten Testament kommt und Onan, wer das war?
Nein.
Onan ist eine Figur im Alten Testament. Er hatte einen Bruder. Ich lese es mal vor, wurde mir geschrieben von einem Hörer. Er hatte einen Bruder, der seine Frau keine Kinder zeugen konnte. Also wurde Onan aufgetragen, seine Schwägerin zu schwängern. Er aber weigerte sich und verspritzte stattdessen sein Ejakulat auf dem Boden. Das missfiel Gott so sehr, dass er Onan daraufhin tötete. Aus diesem Grund nennt man es heute Onanie.
Aber die Frage ist jetzt, ob das ein Einzelfall war, also ob das quasi jetzt Gott gesagt hat, ich töte nur Onan, oder ob man das dann übertragen kann auf alle anderen Menschen.
Auf alle Onanisten.
Ich wäre mal sicher, bis Gott sich das 2. Mal meldet und den nächsten Onanisten umbringt, weil er onaniert, würde ich erstmal sagen, das war jetzt, ich sag mal, ein Einzelfall, ein juristischer Einzelfall, der auch, wenn er angefochten wäre bis vor das oberste Gerichtshof, wahrscheinlich auch nicht Bestand gehabt hätte vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Deswegen, liebe Onanisten, hab keine Angst vor der Rache Gottes. Erst wenn der nächste Onanist wegen des Onanierens von Gott umgebracht wird, dann würde ich mir Gedanken machen, ob es eventuell eine Serie ist und man eventuell ein Gesetz draus ableiten kann. Ansonsten ist aber Onanie auch für religiöse Menschen in Ordnung. Ist sowieso bei allen Sachen, die Gott mal ausgefressen hat. Wenn das einmal passiert ist, halb so schlimm. Wenn das mehrmals passiert ist, dann würde ich mir Gedanken machen, ob dahinter irgendwie System steckt und ob man daraus ein Gesetz ableiten kann. Aber die meisten schlimmen Sachen hat Gott eh nur einmal gemacht. Ja, und da waren die Menschen erstmal so erschrocken, dass sie es nie wieder gemacht haben. Ja, aber das sollten die Menschen nicht, also es ist wirklich wie vor Gericht. Es gibt ab und zu mal so Stichwort Richter gnadenlos und sowas. Der hat auch Entscheidungen getroffen, die dann vor der nächsthöheren Instanz keinen Bestand hatten. Das würde ich mal sagen, bei Gott ist das auch nicht anders. Es ist immer noch, Gott muss sich immer noch an die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland halten, ist meine Meinung.
Absolut. Und das ist auch uncool von Gott gewesen, dass er den dann gleich hätte, also
hat er einen schlechten Tag gehabt, weiß man nicht genau. Oder hat sie einen schlechten Tag gehabt? Man weiß ja auch nicht mal genau, was für ein Geschlecht. Mittlerweile ist ja sogar die wissenschaftliche Meinung relativ sicher, dass Gott eventuell eine Frau ist. Eine schwarze Frau im Rollstuhl.
Okay, und hier hören wir sie jetzt. Sie ist Aretha Franklin mit Respect. Bis gleich. Hallo, hier ist Fauli. Ich bin ein Faultier und ich darf heute eine Gastmoderation machen bei Sanft und Sorgfältig. Tja, kurz zu meiner Person. Ich bin ein Faultier seit vielen Jahren. Ich heiße Fauli und ich habe einen Wickler. Das ist ein Wickeltier, der heißt Berti. Berti, komm mal her. Ey! Was ist denn los? Das ist Berti, das ist mein Wickler. Der wurde mir eigentlich zugewiesen, weil jedes Faultier hat ein Wickeltier. Und der Berti, das ist nun mal mein Wickler.
Ey, das stimmt. Und den Fauli fährst keiner an außer mir.
Ja, der Berti ist ein bisschen neurotisch. Trotzdem, hier ist sanft und sorgfältig die kleine Unterhaltungssendung mit dem Wickel und mit dem Faultier. Mit Fauli und mit Berti. Genau. Und hier kommt der nächste Teil von sanft und sorgfältig.
Hast du das mitbekommen, dass die Woche hier dieses neue jugendliche Kinderportal vom Spiegel, Bento, hatte einen Satire-Account bei Twitter, der einfach mal also ganz angenehm lustige Scherze darüber gemacht hat, dass es ein bisschen uncool ist, zu versuchen, eine Internetseite für junge Leute im Internet aufzumachen, eine Nachrichtenseite für junge Leute, hat dann irgendwie immer sich lustig gemacht über bento.de und irgendwann wurde es den Bento-Leuten zu viel. Und zwar, pass mal auf, nach dem folgenden Tweet: Bento ist hip, hieß der Account.
Ja.
Und die haben geschrieben: Flüchtlingsheime anzünden. Bento hat den neuen Ekeltrend getestet. Und ich finde das eigentlich einen okayen Gag. Hä? Und dann haben die Leute, von bento.de gesagt, das sei rassistische Scheiße und würde quasi in einem Atemzug genannt werden mit Hetzkommentaren und Pegida und sowas. Und aus diesem Grund hat man das dann gesperrt. Und dann ist der Account wirklich vom Netz gegangen, wegen so eines dunkelbraunen, schwarzen Scherzes, obwohl es alles, da es natürlich kein Anzeichen dafür gab, dass über Nazis da irgendwas gepostet haben, sondern es einfach nur, das passte denen einfach nicht.
Na, da sind wir auch wieder beim Thema, ne? Also Ironie und
uncoole Sachen,
hat alles ja, das geht ja alles. Es, willst du auch Leute sagen, Satire muss Grenzen haben? Hat Sido neulich gesagt, ich habe ein Sido-Interview gesehen, was mir jemand zugeschickt hat. Wir reden über alles Mögliche heute noch, aber vor allem über uncoole Sachen.
Das ist eine uncoole Sache. Ich würde ganz, ganz gerne nochmal diese Thematik mit Bento ist hip und wann man eigentlich die Satirekeule und die Rassismuskeule schwingen darf, um sich irgendwelcher Sachen zu entledigen, die einem nicht passen. Und dieses Gefühl, was ich bei mir eingestellt hat, als ich diese Bento-Geschichte, das ist wirklich eine kleine Mediensache, habe ich ja eben gerade erzählt.
Ja.
Das ist jetzt kein großer Aufschrei, der durchs Internet gegangen ist. Aber ich sag mal, dass die Bereitschaft, irgendwie Sachen, die einem jetzt nicht gefallen, weil sie eventuell weil man sich angepieselt fühlt von irgendjemandem, der im weitesten Sinne tatsächlich Satire oder Kunst macht oder sich mit Dingen unterhaltsam oder sarkastisch beschäftigt und man einfach angepieselt ist davon und dann direkt anfängt hier einen auf, jetzt mal aber Spaß beiseite. Überhaupt der Ausdruck Spaß beiseite, ich glaube, es gibt es in keinem anderen Land, zumindest nicht im angloamerikanischen Raum. Spaß ist niemals beiseite. Niemals ist Spaß beiseite. Spaß ist immer dabei. Und wenn Spaß beiseite ist, ich möchte nicht so gerne in einem Land leben, wo man immer sagen kann, Spaß beiseite und dann kommen die Anwälte und dann kann man alle Sachen unterbinden, die irgendwie ein bisschen leichter sind als das normale Leben.
Ich meine, es gab in diesem Land auch schon mal eine Zeit, wo Spaß beiseite war, ohne das jetzt immer wieder darauf runterzubrechen. Aber ich glaube, es wurde in einigen Jahren in Deutschland in den 30er, 40er nicht so viel gelacht hier. Und das ist nun mal genauso. Man kommt wieder irgendwie in so eine, man wird wieder so blockiert und man wird wieder so eingedrängt von Menschen, die einem dann sagen, was witzig ist und was nicht und wo Satire eine Grenze hat.
Und das Schlimme ist eben nicht nur von der einen Seite, von der es schon mal kam, sondern auch von der anderen Seite. Und zwar dann mit dem Unterton, das ist aber ein Hetzkommentar, damit werden aber Menschen, die Minderheitenmeinungen haben, damit werden ja Minderheiten beschädigt. Das ist total, mir ist es total scheißegal, welche Seite mir sagt, das ist nicht lustig, das darfst du nicht. Das Problem ist, dass jemand sagt, das darf man nicht. Und es gibt immer einen guten Grund dafür, jemanden, der Sachen sagt, die einem nicht passen, einzuschränken. Und keiner macht das deswegen, weil er denkt, er hat Unrecht. Alle haben immer Recht. Die Nazis haben auch gedacht, dass sie Recht hatten. Hatten sie aber im Nachhinein nicht. Und ich habe mich wirklich ganz lange mit einem jüdischen Künstler, der aus Amerika kommt, darüber unterhalten, warum deutsche Unterhaltung so unglaublich schlecht ist. Und es ist natürlich, du hast völlig recht, natürlich der große Einschnitt ab 1933. Ja. Die 20er Jahre, die 30er Jahre in Berlin, das war konkurrenzfähiges Kabarett, ich habe so alte Holländer-Platten gehört letzte Woche. Friedrich Holländer, was für ein verzweifelter Versuch, darauf aufmerksam zu machen, dass gerade irgendwas wahnsinnig schief läuft mit dem Song "An allem sind die Juden schuld". Was natürlich nicht nur, also hauptsächlich natürlich die jüdischen Künstler betraf, aber auch Leute, die in irgendeiner Art und Weise irgendwie subversiv waren, ohne jüdisch zu sein. Und das hörte mit 1933 auf. Und selbst nach 1945, als das dann möglich war, wieder subversiv zu sein. Und wir haben ein Kunstfreiheitsgesetz, was tatsächlich eigentlich alles erlaubt. Aber ich glaube, die Deutschen haben danach angefangen, sich so sehr selber zu hassen und so sehr zu bedauern, dass sie die ganzen coolen Künstler umgebracht haben oder zur Immigration gezwungen haben, dass sie, glaube ich, gar nicht in der Lage sind zu akzeptieren, dass Kunst eben manchmal Dinge sind oder Kunst manchmal auch Dinge betrifft oder Dinge hervorbringt, die wirklich dazu führen, dass man sich mit Dingen auseinandersetzen muss und dass es nicht immer angenehm ist. Und wenn tatsächlich selbst der Spiegel, das Sturmgeschütz der Demokratie und dessen Kinderableger jetzt anfängt, im Internet irgendwelche Satire-Accounts von Studenten zu blockieren, und zwar mit der Ausrede, dass es rassistische Hetzkommentare sind, dann läuft irgendwas nicht richtig. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Und wenn einer Weitblick haben sollte, dann sollte es eigentlich der Spiegel sein, ne? Das ist ja, halt das.
Ganz im Ernst.
Ja, Reg dich nicht so sehr auf. Das ist eine uncoole Sendung.
Ich reg mich darüber. Ja, und ich finde, weißt du was?
Reg dich ruhig darüber auf. Reg dich darüber auf.
Ja, und es ist auch meinetwegen uncool und auch meinetwegen sich dann jetzt hier zu überhöhen oder sowas. Aber es geht wirklich darum. Ich glaube, man muss sich einfach mal locker machen. Und es ist einfach, du sitzt als Deutscher, sitzt hier in deinem komischen verkackten Sprachraum mit der Sprache, die ohnehin nicht dafür gemacht ist, irgendwie lustig zu sein, weil das vom Satzbau gar nicht funktioniert. Wenn du in Deutschland Witze machen möchtest, musst du die Pointe im Setup schon so sehr verraten, dass die Pointe selber nicht mehr funktioniert.
Oder so gute Gags haben wie ich. Was ist das Lieblingsessen von Hunden? Bellkartoffeln. So, nach dem nächsten Break sind wir wieder für Sie da. Die uncoole Sendung heute hier.
Ja, ist wirklich sehr uncool. Mein Plädoyer gerade, sorry, uncool, aber...
Nein, hat mir sehr gut gefallen, Jan. Ja. Lass ich auch unkommentiert so stehen, um dem noch mehr Kraft zu verleihen.
Alles klar, ja gut.
Bis gleich.
Radio 1. Best of sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hallo Freunde da draußen, hier ist nicht Peter Maffay, hier ist nicht Udo Lindenberg und auch keine andere große Rocklegende. Hier ist immer noch der gute alte liebe Olli Schulz. Und ich bin heute ganz alleine und alleine mag ich nicht moderieren, wenn meine bessere Hälfte fehlt. Das wäre irgendwie nicht gut. Und ich sag mal, alle Arme hoch, klatscht in die Luft, denn hier kommt der nächste Teil von unserem Best of sanft und sorgfältig. Ich hoffe, Sie haben eine gute Unterhaltung. Viel Spaß noch. Hier ist sanft und sorgfältig. Herzlich willkommen. Wir sind immer noch dabei, Jans Geburtstag vorzubereiten hier.
Dankeschön.
Umräumen in den Köpfen. Gab es auch schon mal so einen richtigen Familienkrach? Kannst du dich daran erinnern, wo es so richtig gescheppert hat? Nee? Immer alles harmonisch abgelaufen?
Ich erinnere mich an Sachen, aber an die ich mich wirklich erinnere. Aber das waren immer, nee. Möchte ich nicht öffentlich erzählen. Aber es, also kein schlimmer Krach oder sowas. Aber irgendwann, wenn dem Alkohol dann einigermaßen zugesprochen wurde, da gab es schon Situationen, die heute immer noch Stoff für lustige Anekdoten bieten. Weil wenn du aus einer großen Familie kommst, Leute, die mit großen Familien unterwegs sind, wissen das. Es ist halt so ein, es ist kein Gefüge, was immer gleich bleibt. Man streitet sich mal untereinander, man verkracht sich. Geschwister mögen sich mal ein Jahr nicht oder auch zwei und irgendwann kommen sie dann wieder zusammen und so, wie das halt so in Familien ist. Und das überträgt sich dann auf die Kinder von den Geschwistern. Und das ist war bei uns auch mal so. Also man mochte sich eigentlich immer also der Konsens war, alle mögen sich, alle halten zusammen. Wenn irgendeiner was hat, dann passt man aufeinander auf und so. Aber natürlich gab's da Schwankungen, Stimmungsschwankungen. Aber so richtig, das glaube ich nicht. Das kann ich mich nicht dran erinnern.
Guck mal, da bin ich auch so ein bisschen desillusioniert geworden, wo ich das jetzt gesehen habe bei vielen Freunden, Bekannten von mir, die Geschwister haben. Ich bin ja Einzelkind. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, ein kleines Schwesterchen, einen kleinen Bruder zu haben, mit dem ich spielen kann zusammen. Und ich bin halt sehr isoliert, alleine. Das hat aber auch andere Gründe gehabt. Ich war halt ein sehr komisches Kind. Also ich bin sehr viel alleine aufgewachsen als Kind. Sehr viel Zeit alleine verbracht, vom Radio Musik aufgenommen, mit mir selber gespielt. Also mit Fischertechnik meine ich oder so. Oder alleine durch den Wald gerannt. Mich haben noch nicht mal fremde Männer angesprochen. Wirklich, ich muss so seltsam ausgesehen haben. Ich habe viel Zeit alleine verbracht. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich irgendjemand habe, ein Geschwisterchen.
Zu hässlich für Kinderschänder.
Ja, das wollte ich gerade, keine Ahnung. Oder ich sah schon zu gefährlich und habe kräftige Beine gehabt. Wusste, der kann treten, der kleine Junge. Den lassen wir in Ruhe. Auf alle Fälle bin ich dann älter geworden, habe mir so Geschwister angeguckt und habe gemerkt, nee, so schlimm ist das gar nicht. Weil die meisten Leute, die ich kenne, die Geschwister haben, die haben nie Kontakt mit denen. Oder sind immer zerstritten mit denen. Oder es gibt irgendwie Ärger in der Familie. Warum sollte ich mir denn noch so einen blöden Bruder oder so eine Schwester zulegen, die sowieso nur später mit mir um das Erbe meiner Eltern streitet?
Ganz wichtig, es darf kein Erbe geben. Also die Verhältnisse müssen so einfach sein, dass überhaupt keiner sich über irgendwas streitet. Dass es gar nicht die Aussicht auf Reichtum besteht. Mhm. Ich habe auch, also wenn ich irgendwie eines Tages mal Geld anhäufen sollte, in den letzten Monaten, also wenn ich absehe, keine Ahnung, schwere Krankheit oder so, das Lebensende steht vor der Tür, das wird alles verjubelt. Die Kinder kriegen gar nichts, die sollen sich einen Scheiß schön selber erarbeiten. Habe ich keinen Bock drauf, den da irgendwie, weißt du, einen Teil musst du, glaube ich, abgeben sogar, wenn da irgendwas überbleibt, aber die sollen sich schön alles selber aufbauen, habe ich keinen Bock drauf. So, du kriegst glaube ich wahrscheinlich nur von Leuten was mit, die sich dann streiten. Die meisten Geschwister verstehen sich eigentlich ganz gut. Es gibt dann so in der Pubertät, da zankt man sich dann mal auch mit den Eltern, aber...
Also ich habe das Gefühl, so, bei vielen Geschwistern ist das so, also Geschwister, so, wenn es zwei sind, zum Beispiel so zwei Brüder, nehmen wir mal oder so, der eine ist immer der Laute, der andere ist der Introvertierte. Es gibt auch so, wenn man Geschwister hat, habe ich immer das Gefühl, es gibt keinen perfekten Mensch. Der eine ist zu laut und ist der wahrscheinlich mit 18 schon in den Knast kommt. Und der andere ist der immer nur depressiv, schweigend irgendwie mit dem Leben hadert. Ich glaube, dass das gut ist, wenn man ein perfekter einzelner Mensch ist, ohne Geschwister. Einzelkinder haben es besser, weil die müssen ihren Charakter nicht teilen. Weil du wirst ja automatisch geteilt, wenn du ein Geschwisterchen hast. Komm, das ist meine Theorie. Sobald du dein Erbgut mit jemandem teilst, also... ist der nicht mehr rund und perfekt, weil du merkst, dass die dann unterschiedlich sind. Und dann fängst du an, ab zwei Kinder oder drei Kinder, die einzuschätzen. Ja, das ist der Ruhige, das ist der Wilde, das ist
ja,
der Verrückte.
Das ist ja auch so. Also
ja, aber wenn du einer bist, dann bist du alles. Guck mal, ich bin Einzelkind, ich bin alles, ich bin alle Geschwister in einem. Ich bin der wilde Verrückte, ich bin der Introvertierte, ich bin der Typ mit 18 in den Knast kommt, aber auch der, der trotzdem Professor werden kann. Ich bin alles, ich bin ein eigenes Universum. Geschwisterkinder, große, so die so 5, 6, 7, das sind alles nur so Viertelmenschen oder so. Die haben es nicht drauf, die werden nämlich eingeteilt.
Das hat fast so Harald-Glückler-Qualitäten. Ja. Ich bin ein eigenes Universum. Olli Schulz, ich bin ein eigenes Universum.
Ich bin alles, ich bin alle meine Geschwister und alles in einem.
Olli Schulz, ich bin alles.
Ja, ich bin, weißt du was, und du, du hast Geschwister. Du bist zwei oder drei Öltanks, aber nur einer von den Öltanks. Aber ich bin ganz...
Dafür habe ich gelernt, mich mit anderen Leuten zu arrangieren, so einigermaßen.
Ja, und ich muss das gar nicht erst, weil ich weiß, dass das irgendwie nichts bringt.
Ja, aber das ist doch schön, dass die, weißt du, diese Unterschiedlichkeit der Menschen, das macht doch das Tolle an unserer Gesellschaft aus, um mal so ein bisschen Joachim Gauck hier in die Sendung reinzubekommen. Das ist doch das Schöne, was uns zusammenhält. Oder dass wir alle unterschiedlich sind, Olli.
Ja, aber
alle unterschiedlich.
Ja, aber diese Unterschiede sorgen ja auch dafür, dass du nur noch so halb, also wenn, nimm mir mal hier berühmte Geschwisterpärchen oder so.
Ganz ehrlich, Olli, Einzelkinder haben für mich in Deutschland nichts zu suchen, ganz ehrlich. Einzelkinder sind für mich keine Menschen.
Steffen Brüllberger oder was?
Steffen Brüllberger. Einzelkinder haben für mich in Deutschland nicht zu suchen. Ganz ehrlich. Ich sag dir das ganz ehrlich, Olli.
Wieso denn?
Für mich sind Einzelkinder keine Menschen. Das sind für mich Tiere oder sowas.
Ja, du bist
ist doch schlimmer. Weißt du, wenn ein Delfin am Strand stirbt, da weine ich mehr, als wenn ein Einzelkind stirbt. Ganz ehrlich. So.
Oh, das habe ich auch gesehen.
Für mich keine Menschen. Der Delfin hat mir so leid getan.
Habe ich auch
gesehen.
Hat mein
Facebook direkt geteilt. Du Schweine mit dir, Selfies verbieten, Selfies verbieten!
Stefan, du hast recht.
Selfies machen Delfine kaputt!
Oh, ja.
So! Ich Delfine ins Meer! Einzelkinder auch!
Da haben wir in Argentinien im Kreis gemacht und haben sich um den Baby-Delfin gestellt und den zu Tode fotografiert. Das ist wirklich wahr. So, jetzt müssen wir weitermachen. Wir dürfen nicht so viel über die eigenen Gags lachen lernen.
Aber komm, das ist schon. Wir haben den Kreis gemacht, wir haben den Delfin tot fotografiert.
Ja.
Es ist wirklich, Leute, ganz im Ernst, ist zwar ein Delfin und so, ist zwar schlimm. Ist halt
das ist auch scheiße und dumm, aber es war wirklich heute Morgen in allen Medien. Also es war überall.
Ja, weißt du was,
ich habe den Fernseher angemacht um 11, als ich aufgestanden bin. Ja. Und es lief überall Delfin im Kreis, also Flashmob um den Delfin und zu Tode fotografiert. Wir müssen Musik machen. Hier ist Sanft und Sorgfältig, die große Unterhaltungssendung für Jung und Alt. Jan Böhmermann hat nächsten Dienstag Geburtstag. Wir überlegen uns ein bisschen, wie er feiert. Und umräumen in den Köpfen.
Ich esse einen Donut. Ich esse einen Donut gerade übrigens mit Schokostreuseln. Gab es heute beim Bäcker im Angebot. 3 Stück für 2,40. Da habe ich gedacht, greife ich zu. Esse ich. Mache ich.
Kann man
nichts
sagen.
Scheiße auf die Figur. Kann man nicht meckern. 2,40 Euro, das sind 1,20 Mark.
Das kann man nichts zu sagen.
So, ich nehme mal noch einen Mark um.
Jetzt, Another One Bites the Dust. Nee, anderer Song. Bicycle Race von Queen. Lass uns Bicycle Race. Das ist ein guter
Song. Nee, anderer Song. Bicycle Race.
Bicycle Race. Bicycle Race von 1978 von Queen. Los geht's. Ring, ring. Da sind wir wieder bei Sanft und Sorgfältig, heute mit einem Best-of. Mein Name ist Olli Schulz. Ich lade Sie ein, ganz zwanglos und nackt zuzuhören bei dem nächsten Teil, unserem letzten Teil unserer großen Zusammenstellung der größten Schabernacks, Gags, kleinen Witze, die wir je gemacht haben. Und wenn Sie bis jetzt durchgehalten haben, dann verspreche ich Ihnen jetzt nochmal ein richtiges Feuerwerk. Jürgen König hat nochmal seine großen, aaligen Penishände richtig zum Schrubben gebracht und hat nochmal ein richtiges Best-of zusammengeschnitten. Und ich sage jetzt mal, stellen Sie sich in der Sitzgruppe fest. Hier wird hier nochmal richtig einer losgedonnert. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, wenn wir uns nicht mehr hören. Lassen Sie sich nicht verarschen. Nehmen Sie auch nicht alles so ernst. Bleiben Sie sich treu. Kümmern Sie sich um die Leute, die Sie lieben. Schätzen Sie und supporten Sie das, was irgendwie wichtig ist. Und das war's auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Tschüss und alles Gute. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Jan Böhmermann macht immer noch seine Ablage und sortiert gerade die ganzen Glückwünsche zum Grimme-Preis. Olli Schulz ist immer noch für den Mann des Volkes. Olli Schulz moderiert immer noch, während Jan Böhmermann wieder anfängt, da irgendwie sein glamouröses Famous-Leben. Wie ist denn das überhaupt? Muss ich jetzt nachts... Jan?
Post von der Metro.
Jan?
Ach, guck mal, hier ist Schweinelummer im Angebot. Und ein Warengutschein im Wert von 20 Euro zum Geburtstag. Dankeschön. Gültig bis 26.03. Das ist doch nett. Ab einem Warenwert von 100 Euro.
Ja.
Gutscheinbedingungen, siehe Rückseite. Ausgenommen Paket, Versand, Tabakshop, Leergut. Das mache ich doch. Warum habe ich eigentlich einen Metro-Ausweis?
Keine Ahnung. Ich glaube, da zieht gerade was auf, Jan. Ich glaube, das ist James Last.
Eieiei, Biskaya? Sind wir hier? Ja, Biskaya?
Wir sind bei Biskaya angelangt. Ist das nicht schön? Das ist Kindheit für mich.
Oh. Lebt auch nicht mehr. Haben wir quasi umgebracht in der Sendung.
Wie?
Weißt du noch, wie wir über den geredet haben und in derselben Woche ist er dann gestorben?
Wir haben über so viel geredet, die in derselben Woche gestorben ist. Deswegen erwähnen wir kaum noch die Namen von Prominenten in unserer Sendung.
Lass mal kurz über Inissa Armani reden bei der Gelegenheit. Hast du gesehen am Sonntag?
Ist das Studio Armani? Studio Armani, ich habe ganz viel Schlimmes gehört, ja.
Nein, ganz tolle Sendung. Tolle Frau, wahnsinnig schön angezogen und die Gags, die waren gut. Wow.
War das die gleiche Frau? Ich kenne mich nicht aus, die auch die Oscar-Verleihung am roten Teppich.
Das ist die gleiche Frau gewesen, ja. Bei ProSieben gibt es ja nur eine Frau.
Hast du das gesehen? Hast du am roten Teppich gesehen, die Oscar, also die Gespräche der Moderatorin? Ich glaube, das war, wie ist die, Lena Carpendale oder sowas? Irgendwie so eine.
Das war Inissa Armani auch. Die sind alle, das ist alles die gleiche Frau. Die hat nur einmal andere Klamotten an und andere Haarfarbe. Ist alles eine Frau.
Das ist ja mein großes. Für mich ist das alles Gülşen Kamps. Wirklich, ist kein Witz. Das ist für mich der Prototyp. Die sah so aus als erstes und die anderen, die jetzt. Sylvie Mais, Gülşen Kamp, Studio Armani, das ist alles die gleiche.
Sabia Buscher.
Das ist eine Person alles. Da wird nur mal das Make-up ein bisschen gechanged.
Die heißt übrigens, glaube ich, nicht Studio mit vorne.
Komm, einmal noch.
James, kann sein, dass es ein iranischer Vorname ist.
Jetzt geht's wieder los.
Studio. Oh. Weißt, wenn James Last heute hier wäre, ne, der würde Studio Armani so wegschnipsen. Der würde sich auch gar nicht drüber aufregen. Der würde da gar nichts zu sagen. Nee. Der würde einfach ein bisschen sich zur Band drehen und einfach die Musik sprechen lassen. Lass mal James Lasts Musik die Kommentare zu Studio Armani ablassen hier. Er hat auch so recht.
Klar. Er hat mit allem recht. Ich mach mal laut und leise. Geh kurz rein.
Wie früher in den 80ern im Radio.
So, jetzt geht's hier gleich weiter. Hier ist Willem, hier ist die Welle Nord und wir haben gleich die Top 15 für euch. Auf Platz 12 immer noch, halten sich fest hier, Depeche Mode mit Piedela Piedel.
Piedela Piedel.
Piedela Piedel. Ja, wollen wir heute eigentlich mal wieder die Spiegel-TV-Vorhersage machen, Jan?
Ja, können wir echt mal machen. Da freuen sich die Kollegen. Ich glaube, die sitzen in Hamburg oder in Berlin. Ja,
hier ist die Spiegel-TV-Vorhersage für
den 13. März 2016. Das passiert heute Abend bei Spiegel TV. Moderiert heute Abend entweder von der wunderschönen, intelligenten Maria Kretzitsch.
Ja,
oder von dem anderen, von dem Bubi-Typen, der, glaube ich, aber viel hierarchisch höher steht.
Aber
ich weiß nicht ganz genau.
Besser fange ich noch als Stefan aus, noch mit so einem hochroten Kopf von der letzten Rotweinnacht irgendwie, das irgendwie moderiert.
Wo man genau wusste, wie es hinterher im Studio gerochen hat. Ja. Weißt du, so ein schwerer Politikermundgeruch, der natürlich unten, sich aber so absetzt, unten am Boden. Kleinwüchsige Menschen fallen in Ohnmacht im Spiegel-TV-Studio, wenn Stefan aus da war, weil sich die ganzen giftigen Gase unten abgesetzt haben.
Richtig.
Die sind schwerer als Luft, viel schwerer als Luft. Also heute Abend geht es Landtagswahlen natürlich.
Ja, Landtagswahlen, genau.
Der Aufstieg der AfD. Wahrscheinlich begleiten sie irgendeinen verzweifelten SPD-Politiker, der sein Mandat an irgendeinen AfD-Freak verliert und der dann diese aufgepeitschten, siegessicheren Orks, die dann der AfD hinterherlaufen, sich dann denen gegenüber sieht. Hast du mir das nicht erzählt, dass du diese Spiegel-TV-Reportage über diesen baden-württembergischen AfD-Abgeordneten, diesen komischen Doktor, der nur einen Arm hat? Nee, hast du mir nicht erzählt.
Nicht erzählt.
Da gibt's so einen Doktor von der AfD, der in Stuttgart sitzt und der ist ja irgendwie der Spitzenkandidat und der ist dann zu irgendeinem anderen Bürgermeister gereist, der erst verhindern wollte, dass die AfD sich da versammeln kann. Und dann hat er kurz vor Schluss vor dem Verwaltungsgericht verloren und dann durfte sich die AfD da versammeln. Und dann ist dieser Doktor da so hinstolziert und wollte mit so einer kaum verhohlenen Aggression dem dann sagen, wie geil er das jetzt findet, dass das Verwaltungsgericht quasi seinem Rassistenclub da jetzt irgendwie die Türen geöffnet hat. Und der wusste gar nicht, wohin mit sich, weil er so schockiert war, dass sowas möglich ist, dass solche Idioten sich da versammeln. Und das war ganz schrecklich zu sehen, mit welcher Siegesgewissheit der dann durch die Gegend gelaufen ist. Dieser einarmige Arzt.
Klingt schon richtig scheiße.
Typ. Ganz, weißt du auch, ich habe eh das Gefühl, dass die AfD weniger so eine politische Bewegung ist, als mehr so eine Karrieregelegenheit für Leute, die es auf dem quasi normalen Weg nicht geschafft haben, irgendwas zu landen in ihrem Leben, die es jetzt versuchen mit irgendwie so mit politischem Rückenwind, sich da den Weg freizuschießen. Irgendwelche gescheiterten Personal Coaches,
ja,
Pressesprecher und so.
Ja, manchmal sind es aber auch einfach einsame Leute, die vielleicht einfach auch keinen Partner haben und so. Da habe ich überlegt, dass man für so AfD-Mitglieder, die Single sind, dass man so im Online irgendwie so, dass man sowas wie Elite-Partner, nur AfD-Partner und dann vielleicht für einsame philippinische Frauen oder so, dass man die vielleicht miteinander verkuppelt.
Ja, aber eben
verkuppelt.
Nicht. Ja, obwohl, vielleicht doch schon. Vielleicht gerade so eine, wenn sich quasi so ein echter Deutscher, der normalerweise was gegen Ausländer hat, wenn der aber sich so ein philippinisches Mädchen ranholt und dann mit der ganz gut klarkommt und das dann die einzige in seinem Leben ist, die
einzige
so ausländisch an sich,
ja.
Ja, an sich ranlässt, vielleicht würde das sogar was bringen, dann würden die vielleicht nicht mehr AfD wählen, sondern sie überredet ihn dann irgendwie.
Das war gerade meine Intention, genau das meine ich ja. Na, also, dass man dadurch vielleicht, dass man die vielleicht vermittelt, vielleicht ist das dann doch gar nicht so schlecht, dieses so aus dem Internet sich einen Lebenspartner bestellen, wenn das hilft, sage ich mal, das rassistische Gedankengut aus dem Kopf zu jagen. Grenzwertige Theorie, Abend, aber fällt mir gerade ein. Ja.
Traurige Bestandsaufnahme aus Sachsen-Anhalt, wo die Wahlbeteiligung heute wahrscheinlich so unter 12% liegen wird. Mhm. Weil irgendwie nach Spiegel TV fährt nach Gardelegen und irgendwie oder irgendwie in der Nähe von Magdeburg aufs Land und guckt sich diese verlassenen, superschön renovierten, mit unserem Soli aufgeputzten Dörfer, die aber alle irgendwie völlig verlassen sind und niemand, der da irgendwie was einigermaßen alle Latten am Zaun hat, wohnt da noch. Und Spiegel TV klingelt an Türen und lässt sich den Ausländerhass in die Kamera brüllen.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, wurden aber vorher durch diesen Tonfall des Spiegelreporters auch so aufgepeitscht. So, ja, wieso? Sie sind doch Nazi. Erzählen Sie doch mal, warum Sie so sind. Was ist denn da?
Ich bin kein Nazi. Ihr von Spiegel TV runter von meinem Grundstück. Jetzt rufe ich die Polizei.
Und das Geile in Sachsen-Anhalt, kommt dann auch die Polizei und brüllt genauso weiter.
Ja. Was fällt Ihnen ein? Das ist Privatgelände. Jetzt hier runter und nehmen Sie die Kamera weg.
Entschuldigen Sie mal, Sie sind doch Polizeibeamter.
Das ist mir scheißegal.
Ja,
wir sind hier immer noch in Sachsen-Anhalt! Kollegen!
Ja, ist die Polizei. Ja, ja.
Jan, wir müssen schon wieder Musik machen.
Müssen wir nicht. Wir können Musik machen.
Wir können Musik machen. Mhm. Hast du was noch auf dem Zettel? Was Schönes?
Ja! Hier kommt was von Freiwild! Weil die sagen, wie es ist! Die sagen endlich mal, wie es ist! Dass wir uns als Deutsche nämlich nicht mehr schämen müssen! Was haben wir denn mit dem Holocaust zu tun? Gar nichts! Gar nichts! Wirklich nicht!
So werden Stefan Brüllberger noch immer ein.
Ja! Ich hab doch mein ganzes Leben noch nichts mehr zu tun gehabt! Ehrlich! Irgendwann ist auch mal gut!
Okay.
Sich darüber kaputt!
Im Hintergrund.
Kopf zu zerbrechen!
Hören Sie Brilli? Und wir hören jetzt einen Song vom Songwriter aus Amerika. Der hat 2001 seine erste Platte gemacht.
Nix! Hier kommt Doro Pesch oder was von der neuen von Sarah Connor! Die finde ich gut! Die singt jetzt nämlich auch auf Deutsch!
Hier ist Pete Yawn.
Jorn, was?
Pete Yawn.
Pete Yawn, der mit dem Hängerauge da, den muss man auch aussortieren. Ganz ehrlich. Nee, das war Pete York.
Pete Yawn.
Nein, was?
Life on a Chain. Leben an der Kette. Das solltet ihr da kennen, Sachsen-Anhalt.
Wie der Deutsche in die Kette gelegt von der Europäischen Union, was wir für Möglichkeiten hätten. Wenn ja der Bulgare uns nicht runterziehen würde wie so ein Sandsack. Am Heißluftballon der deutschen Volkswirtschaft. Den Bulgaren weg, den Polen weg, den Portugiesen weg. Und wir machen das Ding. Wir holen die Weltmeisterschaft alleine nach Hause. Wir werden auch nie Europa. Wir werden nie Weltmeister geworden mit einer europäischen Mannschaft. Ganz ehrlich.
Pete Yawn.
Sag ich dir ganz ehrlich. Deutschland wäre, wenn wir eine europäische Mannschaft hätten, wären wir nie Weltmeister geworden. Was gibt's in Europa denn für Fußballspieler? Niemanden. Die Guten sind aus Deutschland.
Das wird auf halber Strecke merken, dass die Argumentation so ein bisschen hinkt.
Messi, ja gut.
Uwe Seeler hat ein ganz legendäres Interview vor vielen Jahren gegeben. Uwe Seeler, als dann diese Frage kam, wie viele Ausländer dürfen in einem Verein, in einem Sportverein spielen, hat er gesagt, immer dieses Gequatsche um Ausländer. Früher beim HSV hatten wir einen Ausländer und der kam aus Buxtehude. So. Hier ist Live on a Chain von Pete Yawn. Bis gleich.
So, das war's. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.